Hallo Tristan! Das ist der Schillergarten und das ist 1953, der Dresdner Fußballtalk. Herzlich willkommen, freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, am Freitagabend geht's endlich wieder los. Die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga startet. 82 Tage Sommerpause waren lang genug. Die Floskel wurde schon oft gebraucht, auch manches Mal ironisch. Aber in dieser Saison darf man wahrscheinlich wirklich von der stärksten und attraktivsten zweiten Liga aller Zeiten sprechen. Unter anderem zweimal Hamburg, einmal Köln, natürlich Sandhausen und vier richtig starke Ostvereine. Und mit denen wollen wir heute auf diese neue Spielzeit vorausschauen. Ich freue mich auf folgende Gäste. Er geht in sein viertes Jahr bei Dynamo Dresden, ist mittlerweile der erfahrenste Zweitligatrainer. Ich freue mich auf Dynamo-Coach Uwe Neuhaus. Auch er war Anfang der 90er hier Coach in Dresden, ist erwiesener Experte für St. Pauli und Union Berlin, wo er zuletzt 2,5 Jahre tätig war. Wir freuen uns auf Helmut Schulte. Bereits zum dritten Mal bei uns zu Gast. Darüber freuen wir uns sehr. Er steht immer für klare Aussagen, hat erst kürzlich sich als erster Soldat seines Vereins bezeichnet, der Präsident von Erzgebirge Aue, Helge Leonard. Von einem der gefürchtetsten Bundesliga-Verteidiger hat er es zum Kaderplaner beim frischgebackenen Fußball-Zweitligisten geschafft. Der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim 1. FC Magdeburg, Mike Franz. Und er ist ein profunder Kenner des Fußballs hier im Osten. Er wird auch in der kommenden Saison zahlreiche Spiele der ostdeutschen Zweitligisten bei Sky kommentieren. Herzlich willkommen, Heiko Malwitz. Ja, meine Herren, wir wollen die Sendung mit 5 Thesen starten. Bitte mal um eine kurze Einordnung. Herr Schulte, die 2 direkten Aufsteiger in die Bundesliga stehen mit dem HSV und Köln bereits vor dem Saisonstart fest.
Stimmt.
Weil?
Weil Geld schießt zwar keine Tore, aber der beste Fußball wird gespielt da, wo das meiste Geld ist. Hat Otto Rehagel gesagt.
Und Otto hat immer recht.
Und Otto hat immer recht, genau.
Herr Neuhaus, es gibt keinen Abstiegskandidat Nummer 1. Bis auf Köln und Hamburg kann jede Mannschaft in den Abstiegskampf geraten. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden.
Stimmt.
Weil?
Nein, ich glaube, dass die Saison ähnlich wird wie die letzte. Total ausgeglichen. Viele Vereine haben einen Top-Kader, das muss man wirklich sagen. Und es kann ja jeden oder auch keinen treffen. Das ist wirklich so. Bin ich von überzeugt.
Mike, der Videoassistent wird in dieser Saison offline getestet. Er wird künftig, wenn er dann eingesetzt wird, für mehr Fairness und Gerechtigkeit sorgen.
Wenn sie es so machen wie in Russland, denke ich, kann es hilfreich sein. In der letzten Saison gab es ja noch viele Ungereimtheiten, aber ich fand, dass sie das jetzt da bei der WM richtig gut gemacht haben. Und dann finde ich es dann auch sehr hilfreich.
Helge Leonard, die Verteilung der Fernsehgelder ist ungerecht. Eine breitere Fanbasis oder der Zuschauerzuspruch sollten auch da honoriert werden, um Traditionsvereine zu stärken.
Bin ich auch der Meinung, ja.
Weil?
Ja, weil die Tradition ist halt wichtig im Verein, weil die Tradition ist eigentlich die Seele des Vereins und das muss honoriert werden.
Heiko, Union Berlin bekommt am meisten Fernsehgeld von den 4 Ostclubs. Zum Beispiel doppelt so viel wie der 1. FC Magdeburg. Die Köpenicker werden also die Ostmeisterschaft für sich entscheiden.
Ja, würde ich auch zustimmen. Kriegst nur Zustimmung hier für deine Thesen.
Ja, ich also, merk's gerade.
Ich sehe Union ungefähr auf Augenhöhe mit Dynamo Dresden. Aber Union hat sich natürlich nach dem Weggang von Helmut Schulte, natürlich hat er das noch vorbereitet, richtig gut verstärkt, haben eine gute Truppe.
Das wird sich erst zeigen, wenn die Saison vorbei ist.
Das wird sich zeigen. Natürlich neuer Trainer, den man hierzulande noch nicht so kennt. Aber insgesamt Union mit dem Potenzial, mit der Erfahrung der eingespielten Mannschaft, das ist sicherlich einer der Favoriten auf den dritten Platz.
Meine Herren, ich schlage vor, wir schauen auf alle vier Ostclubs ganz ausführlich voraus. Wir haben auch mal so eine kleine Umfrage gestartet, welche Ostmannschaft denn aus Sicht der Fans in der kommenden Saison am besten abschneidet. Bei der Abstimmung hat sicherlich auch so ein bisschen das Herz entschieden. Das war jetzt nicht immer komplett repräsentativ, aber weil nun mal Dynamo Dresden bei der Umfrage ganz vorne gelandet ist, fangen wir an bei unserer Saisonvorschau mit Dynamo Dresden.
Dynamo Dresden geht in seine insgesamt 8. Zweitligasaison. Die letzte Spielzeit war mit Platz 14 eine Enttäuschung. Der Klassenerhalt wurde erst am letzten Spieltag erreicht.
Mehr Heimsiege, ein mutigeres Auftreten, vor allem im eigenen Stadion, und eine größere taktische Flexibilität sind die Ziele der SGD für die kommende Spielzeit.
7 Neuzugänge hat Dynamo im Sommer bislang geholt. Dabei ragen vor allem der frühere Berliner Patrick Ebert und der schwedische Nationalspieler Linus Wahlqvist heraus.
17.000 Dauerkarten hat der Verein verkauft. Das rund 32.000 Zuschauer fassende DDV-Stadion wird auch in der kommenden Saison zu den stimmungsvollsten Zweitligastadien gehören.
Dynamo startet wie in der Vorsaison mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Nach dem Auswärtstrip nach Bielefeld warten mit Heidenheim und dem HSV 2 weitere Heimspiele. Zwischendrin geht's im Pokal in Lotte gegen den Regionalligisten Rödinghausen.
Trainer, die letzte Saison war eine Enttäuschung, müssen wir nicht drum herum reden. Viel Ballbesitz, wenig Ertrag, vor allem hier im eigenen Stadion. Es hat sich einiges verändert jetzt im Sommer. Es gibt ein erweitertes Trainerteam, 7 Neuzugänge, haben wir gerade schon gehört. Und auch ein neues taktisches System. Wurde an den richtigen Stellschrauben gedreht? Haben Sie ein gutes Gefühl, so kurz vor dem Saisonstart?
Ja, absolut. Wir mussten die Saison natürlich analysieren, weil es wirklich in der Tat von Platz 5 auf 14 runter, vor allem im letzten Heimspiel, dann auch erst den Klassenerhalt geschafft. Auch nicht, weil wir gewonnen haben, sondern weil die anderen nicht gewonnen haben. Da mussten wir schon überlegen, was besser zu machen und vor allen Dingen, wie wir es besser machen. Wir haben uns für verschiedene Dinge entschieden und ob es wirklich greift, werden wir erst natürlich am Ende dann sehen. Das ist ja klar, aber wir sind der Überzeugung, dass es der richtige Weg ist.
Sie haben der Mannschaft ein neues taktisches System implementiert. Man kann also künftig auch mit einer Dreierkette spielen. Bedeutet, ob Dreier- oder Viererkette, entscheiden Sie von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner. Kann auch während eines Spiels umgeswitcht werden?
Ja, relativ leicht sogar und auch mit den gleichen Personen. Das war für mich schon wichtig, nicht, dass wir für einen Wechsel nach 20 Minuten sofort, für einen Wechsel des Systems nach 20 Minuten sofort dann auch personell irgendwas verändern müssen. Also das geht schon und ich glaube, dass es wichtig ist, auch auf den Gegner reagieren zu können, weil die taktische Flexibilität schon insgesamt sehr, sehr groß ist in der zweiten Liga. Sehr viele erfahrene Spieler und da muss man schon dementsprechend auch gerüstet sein.
Helmut, Sie sind gerade hier in Dresden beim großen Trainerkongress. Wenn es die Sendezeit später noch zulässt, wollen wir darüber und auch sicherlich über die Auswirkungen, über die taktischen Auswirkungen der Weltmeisterschaft noch sprechen. Aber ist eine Erkenntnis auch dort, dass der einst hochgepriesene Ballbesitzfußball auf dem Taktikfriedhof gelandet ist und man mehr Alternativen da braucht?
Ja, Schlagwort Ballbesitzfußball. Das ist natürlich ein ganz weites Feld, um da substanziell was zu sagen zu können. Definitiv ist das eine Idee, ja, die zur Perfektion gebracht worden ist von Pep Guardiola. Der hat das mit Barcelona, mit Bayern München und macht es jetzt mit Manchester City sensationell vor. Man darf allerdings dabei nicht vergessen, der hat bessere Spieler zur Verfügung, als normalerweise in der zweiten Liga unterwegs sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Konzept sich für viele Mannschaften eignet. Weil man muss ja wissen, dass Ballbesitzfußball nicht funktioniert ohne ein vernünftiges Gegenpressing. Und Gegenpressing vernünftig angewendet, situativ angewendet, ist das Schwierigste, was man können muss. Das können vielleicht nur die besten Spieler der Welt. Und deswegen glaube ich, ist das nur ein Konzept für eine Mannschaft, die in der Liga komplett überlegen ist. Und deswegen glaube ich, es wird immer Mannschaften geben, die damit zum Erfolg kommen. Aber es gibt eben viel, viel mehr Mannschaften, die mit reinem Ballbesitzfußball nicht zum Erfolg kommen. Die WM hat gezeigt, ganz kurz nur, das Umschalten quasi wenn ich den Ball gewinne, versuche ganz schnell das Tor zu machen, ist nach wie vor das erfolgreichste System. Und dafür brauche ich eine gute Abwehr. Da brauche ich so Spieler wie Mike Franz normalerweise.
Es braucht ja sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, bis das neue System dann greift. Zuletzt war so ein bisschen die Offensive, das Tore-Schießen ist ihrer Mannschaft eher abgegangen. Also die Chancenverwertung war noch nicht optimal. Das ist aber systemunabhängig, oder? Also das passiert auch mit der Viererkette, dass man Chancen nicht verwertet.
Naja, das eine greift ins andere. Und wenn wir 3-4-3 spielen, dann haben wir natürlich in erster Linie erstmal ein bisschen mehr Wert auf die Defensive gelegt, um einfach kompakter zu stehen, in der eigenen Hälfte zu stehen, auch schnell umzuschalten. Das war ja die erste Stufe. Und jetzt haben wir uns in der letzten, teilweise vorletzten Woche mit der Offensive beschäftigt. Da haben wir natürlich zwei Spiele jetzt nicht gewonnen. Aber wer die Spiele gesehen hat, konnte schon sehen, dass wir uns auch Torschancen herausgespielt haben. Aber wir haben nach wie vor drei Stürmer vorne. Und da müssen wir einfach mehr Torgefahr entwickeln. Das ist schon durchaus richtig. Aber wir sind auf dem Weg. Ich glaube, dass wir vom Kader her gut besetzt sind. Und wenn einmal der Knoten platzt, dann bin ich total optimistisch.
Heiko, weil er den Kader gerade angesprochen hat, 7 Spieler sind gekommen, von entwicklungsfähig bis sehr erfahren. Nehmen wir zum Beispiel Patrick Ebert, erfahrener Spieler. Also diese Neuzugänge bringen natürlich eine gewisse Fantasie mit. Was ist drin mit dieser Mannschaft und mit diesen Neuzugängen?
Also es wird natürlich davon abhängen, wie die Neuzugänge integriert werden, logischerweise, ne? Ob sie einschlagen werden oder nicht. Ich glaube, da ist eine Menge drin für Dynamo Dresden. Scheint mir eine gute Mischung zu sein. Das sagt sich vor der Saison natürlich immer leicht, aber von der Qualität her scheint es mir doch recht gut zu passen dort bei Dynamo Dresden. Ist auf alle Fälle eine der Mannschaften, die um den dritten Platz mitspielen könnte oder sollte. Ich glaube, wie wahrscheinlich die meisten hier, dass Platz 1 und 2 schwer zu erreichen sein wird. Ja, auch wenn das natürlich gerade hier in Dresden nicht so gern gehört wird. Aber normalerweise sollte am HSV und an Köln wenig vorbeiführen. Werden wir bestimmt später noch drüber reden. Patrick Ebert zum Beispiel, einer Ex-Hertaner. Das ist natürlich einer, der ein Riesenpotenzial hat, war ja früher eins der größten Talente im deutschen Fußball. Und wenn der hat jetzt lange nicht gespielt, in Ingolstadt wenig Spielpraxis gehabt, auch davor mit Verletzung zu tun gehabt. Aber wenn der so halbwegs an sein altes Leistungsvermögen anknüpfen kann, dann ist das natürlich einer, der dich auf alle Fälle weiterbringt.
Kommt noch ein neuer? Gibt es noch einen realisierbaren Wunschtransfer? Betonung liegt auf realisierbar.
Ich wollte mich erstmal nochmal bedanken für den dritten Platz. Wird mir wahrscheinlich helfen in den nächsten Wochen. Weil ich sehe auch die Presse da unten versammelt, die werden es liebend gerne übernehmen. Wie war die Frage nochmal?
Das war ein schönes Ablenkungsmanöver. Ich habe gefragt, ob noch ein Spieler kommt.
Ja, ausgeschlossen ist gar nichts. Also wir haben ja noch einen guten Monat Zeit. Man darf nie sagen und man muss auch immer auf Verletzungen dann auch noch reagieren. Es kann jeden Tag was passieren. Wir haben es jetzt mal wieder gesehen. Wir haben eigentlich früher mit Sören Gonter gerechnet, dass er schon wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Florian Ballas hat sich die Schulter operieren lassen müssen. Wir sind schon auch zwei herbe Verluste und wenn da noch was passiert, müssen wir reagieren.
Was traut ihr denn Dynamo in der kommenden Spielzeit zu? Fangen wir vielleicht mal mit dem sächsischen Rivalen an.
Vielleicht den dritten Platz.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Gleich unter Zugzwang.
Mike, jetzt sag nicht bitte auch noch den dritten Platz.
Nein. Ich glaube, Dynamo ist immer auch für Überraschungen gut. Sie haben das in den letzten Jahren super gemacht und haben jetzt spannende neue Jungs dazu bekommen. Patrick Ebert kenne ich selber persönlich, habe ich Herr Neuhaus gerade schon gratuliert. Ist ein Spieler, der, glaube ich, auch perfekt zu den Fans von Dynamo passt. Und wenn er die Spielpraxis bekommt, kann das jemand sein, der da auch ein Unterschiedsspieler ist. Und dementsprechend, wenn man viele Unterschiedsspieler in seinen Reihen hat, kann auch Platz 3 drin sein.
Ich wäre da sehr vorsichtig, aber okay, ich muss es ja auch nicht festlegen. Also ich wäre schon zufrieden, wenn man besser ist als letzte Saison und mehr Heimsiege hat. Aber darüber reden wir gleich mal, was das Saisonziel ist. Wir haben nämlich auch mal uns bei den Spielern umgehört, wie deren Erwartungshaltung vor der neuen Saison ist.
Ich freue mich, dass ich hier bin bei Dynamo und Wir haben uns einiges vorgenommen und ich hoffe, dass wir gleich im ersten Spiel damit anfangen können.
Ich gehe in die Saison rein und will jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel zu null gewinnen.
Naja, zumindest erstmal, dass wir alle wissen und bereit sind, dass es nicht wieder so werden darf wie letztes Jahr. Ganz einfach, dass man da viel für machen muss und immer wach bleiben darf. Dass eigene Interessen vielleicht mal ein bisschen anstellen und vor allem den Erfolg der Mannschaft im Vordergrund stellen. Das ist das Wichtigste und am ersten Spieltag möglichst zu gewinnen.
Bleibt er eigentlich Kapitän, Marco Hartmann?
Ja, das werden wir im Laufe der Woche bekannt geben.
Ich dachte, Sie werfen mir heute so ein paar Knochen zu, also um es in der Hundesprache mal zu sagen.
Also wenn wir schon jede Woche irgendwo ein Interview geben zusammen, dann müssen wir auch irgendwann mal andere Fragen machen.
Ich frage jetzt eine Frage, die Sie freuen wird, wo ich auch sage, wir werden uns im Laufe der Woche festlegen. Wissen Sie, welche Frage kommt? Ist denn das Saisonziel schon festgelegt worden?
Nein.
Wird es heute Abend noch festgelegt oder jetzt erst im Laufe der Woche?
Ja, 23.10 Uhr.
Okay, gut. Ich hoffe, Sie haben bis 23.10 Uhr noch Zeit. Da wird man dann heute verlängern. Nee, dann frage ich mal anders. Wie schafft man es, wieder emotionaleren, begeisterungsfähigeren Fußball gerade hier im eigenen Stadion zu spielen? Also wieder eine Heimstärke zu entwickeln und ja, den viel zitierten, von Ihnen selbst zitierten Selbstbedienungsladen hier zu schließen?
Ja, indem wir natürlich mehr Tore schießen und weniger kassieren. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Nein, es ist ja im Grunde genommen wirklich so. Wir haben über 50 Tore, Gegentore kassiert. Das ist deutlich zu viel. Deswegen vielleicht auch Systemumstellung, anstatt mit 4, mit 5 hinten zu spielen, ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen. Und nach vorne haben wir schon ja viele Chancen ausgelassen. Und das ist da manchmal so ein Helfer für den richtigen Weg. Und das kann auch am ersten Spieltag kann das schon so ein bisschen den Knoten platzen lassen, auch für eine insgesamt gute Saison. Und das hat damit im letzten Jahr sehr viel Probleme gehabt, gerade im Verwerten von klaren Torschancen.
Okay, also Saisonziel kriege ich noch nicht raus. Platz 3 wird es wahrscheinlich nicht sein, denke ich mal, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es schön, wenn sie uns alle so viel zutrauen. Unsere Einschätzung werden wir am Ende der Woche bekannt geben und dann kann auch jeder sehen, wie viel wir unserer Mannschaft zutrauen. Nur hier möchte ich es natürlich noch nicht sagen, möchte ich es erst unseren Jungs mitteilen. Und natürlich auch Rückfrage bei denen halten. Ich will ja auch die Einschätzung der Mannschaft mal hören. Und ist ja nicht so, dass ich als Trainer Diktator bin und Alleinbestimmer. Du musst die Jungs schon mit einbeziehen.
Volles Verständnis, Trainer. Und dann gibt es bei Dynamo noch eine Sache, über die wir uns alle sehr, sehr freuen. Das ist ein Comeback. Ralf Minge war letzte Woche wieder bei der Mannschaft, am Samstag auch im Stadion gegen Aston Villa und wird jetzt peu à peu wieder zurückkehren. Aus Dresdner Sicht ist das sicherlich die Nachricht des Sommers, dass er nach seinem Erschöpfungssyndrom wieder da ist und wieder bei Dynamo arbeitet.
Eben der Zuspruch, die Genesungswünsche, das war schon beeindruckend, auch für mich persönlich sehr, sehr emotional und hat mir, wie gesagt, auf dem Weg der Genesung extrem geholfen. Ich bin eigentlich wieder bei dem Punkt, dass ich ganz einfach jetzt sicherlich ein paar Sachen ganz einfach anders machen muss. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man sich spiegelt, dass man Veränderungen wahrnimmt, sie nicht ignoriert, wie ich es getan habe in den letzten 2 Jahren, dass eben die Jobzufriedenheit auch in Zukunft erhalten bleibt.
Also wir freuen uns wirklich sehr, dass Ralf wieder zurück ist. Mehr von ihm gibt es im Netz bei Dynamo TV. Helge Leonhard, Sie kennen Ralf richtig gut. Seit vielen, vielen Jahren, da ist eine enge Freundschaft daraus geworden. Sie haben auch herzliche Worte im Mai gefunden am Rande des Derbys und sind jetzt sicherlich auch froh, dass er wieder dort ist, wo er sich am wohlsten fühlt.
Hundertprozentig. Wir sind Freunde, auch familiär befreundet. Wir waren auch letztes Wochenende gemeinsam auf dem Geburtstag von den guten Freunden im Erzgebirge und der Ralf hat wieder geraucht und Bier getrunken, ist wieder alles soweit. Es sieht gut aus. Wir haben natürlich Mut zugesprochen und ich meine, das ist eine grausame Zeit, die er mitgemacht hat. Und ich hoffe und wünsche mir, dass er das vollkommen überwunden hat oder noch überwinden wird. Und da kann ich ihn nur dabei unterstützen und auch alles Gute wünschen und ich bin froh, dass er wieder da ist.
Das sind wir alle. Wie hat er uns heute verraten? Einer seiner Ärzte musste ihm gesagt haben, Herr Minge, Sie sind nicht mehr 30, aber Sie sind eben auch nicht Viertner von Dynamo, was so sein Arbeitspensum anbetrifft. Also er muss auf sich natürlich weiterhin aufpassen. Er wird mit Michael Born und mit Christian Walter gemeinsam als Trio jetzt Geschäftsführer sein. Also es wird erstmal drei Geschäftsführer geben. Christian Walter, das hat auch Ralf Minge gesagt, hat einen klasse Job gemacht während seiner Abwesenheit. Aber in Sachen Präsenz, Erfahrung und Ausstrahlung braucht es natürlich auch einen wie Ralf Minge. Und da ist das nicht von der Hand zu weisen, Helmut.
Ja, ich weiß nicht, ob das noch so bekannt ist. Es ist ja über ein Vierteljahrhundert her, als ich hier Trainer war. Der Ralf war mein Co-Trainer in der zweiten Hälfte der Saison. Deswegen kenne ich ihn natürlich auch sehr gut. Und wir sind uns immer sehr oft über den Weg gelaufen, als er in Leverkusen gearbeitet hat und überall jetzt. Und er ist ein super Typ und ich freue mich natürlich auch, dass er wieder fit ist. Er ist ein Perfektionist, er ist ein Workaholic und da läuft man natürlich mal Gefahr, dass man vielleicht mal eine Zeit lang zu viel macht. Das hat er getan. Ich hoffe, er hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen und sieht auf jeden Fall so aus und wird wieder zur Verfügung stehen. Im Fußball gibt es Menschen mit Erfahrung, die sind sehr, sehr wichtig, die schon viele Dinge erlebt haben, die reagieren dann nicht auch über. Und dann gibt es natürlich auch junge Burschen, die sich beweisen wollen. Und ich glaube, die Konstellation ist jetzt ganz gut bei Dynamo und deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, also dass es da vernünftig weitergeht. Die Position eines Sportdirektors, Leiter, Lizenzspielabteilung, wie auch immer, Vorstand, Sport, wie das genannt wird, die ist, man darf das nicht unterschätzen. Ich habe zwar immer gesagt, also wenn ich gefragt wurde, was machst du denn den ganzen Tag, dann habe ich gesagt, Kicker lesen und Kaffee trinken. Ne? Das ist ja die Vorstellung von Sportdirektoren. Ab und zu machen sie mal einen Transfer und das war es dann. Dieser Job ist mit Sicherheit der größte Knochenjob, den es gibt im Fußball, Sportdirektor, weil man auf unwahrscheinlich vielen Hochzeiten tanzen muss. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man schon mal auf die schiefe Bahn geraten. Trainerjob ist natürlich vom Stress her das Allerschlimmste. Ja, aber das ist noch vom Aufgabengebiet. Ich habe ja nun beides gemacht, einigermaßen übersichtlich. Aber als Sportdirektor, wenn man da nicht aufpasst und wenn man da nicht delegieren kann, dann kann man schon mal leicht Probleme kriegen und kann sich zu viel zumuten. Und in der Tat, irgendwann wird man älter, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß, wovon ich rede.
Helge, wie ist das bei Ihnen? Also Sie haben ja nicht mal einen Sportdirektor, Sie haben noch ein großes Unternehmenskonsortium und Sie schaffen das trotzdem alles noch so unter einen Hut zu bringen, denn Sie sind ja schon sehr, sehr wichtig beim FC Erzgebirge Aue.
Na gut, wir haben die Aufgaben in diesem Bereich verteilt. Wir fahren ja das englische Modell, Cheftrainer, Leiter Nachwuchsleistungszentrum, Präsidium, Vertragsmanagement, dann hast du Netzwerke. Und das war dann alles kollektiv beraten, zusammengefasst. Und du musst halt dann, sagen wir, getrennt ausschwärmen, gemeinsam zuschlagen. Und das ist ja, es geht ja vorwiegend auch um Transferfragen. Helmut weiß, es geht vorwiegend um Transferfragen, es geht um Fragen der Koordinierung. Und ich sag mal, die Effektivität und die Effizienz ist wichtig. Du musst die Aufgaben im Leistungssport, im Profisport verteilen, du brauchst eine klare Struktur, aber brauchst auch Stellenpläne. Du musst, wie du sagst, du musst auch die Aufgaben, musst wissen, was machen die. Und da bin ich für relativ straffe Strukturen, weniger müssen mehr arbeiten. Und du brauchst kurze Entscheidungswege. Kurze Entscheidungswege, nicht damit sich, sag mal, so ein Apparat entwickelt, wo du dich mit dir selber beschäftigst oder mit den Mitarbeitern. Und ich bin für diese Effizienz. Das ist wie in einem Unternehmen. Und da sind wir ganz gut gefahren. Und wenn wir kadermäßig Bedarf im Funktionärsbereich benötigen, dann werden wir das tun. Zurzeit ist es nicht so.
Uwe, ich will noch mal ganz kurz auf Ralf Minge kommen. Für Sie ist sicherlich auch ganz, ganz wichtig, auch der Austausch mit ihm. Sie sitzen morgen dann schon intensiver und länger zusammen. Auch für Sie natürlich gut, dass er wieder mit seiner Präsenz an Bord ist.
Ja, absolut. Ich freue mich total. Zum einen, dass er natürlich wieder gesund ist und natürlich auch für mich selber, dass ich einen Ansprechpartner habe. Christian Walter hat sicherlich eine tolle Arbeit gemacht. Also ich in seinem Alter hätte mir das nie zugetraut. Und der hat verdammt viel von vielen Seiten Informationen bekommen. Informationen wurden ihm genommen. Das alles einzuordnen und dann in einer sportlich so schwierigen Zeit, das war nicht einfach. Er hat da wirklich toll abgeliefert. Ralf, das haben Sie ja auch gesagt, hat natürlich ein ganz anderes Standing, ist eine andere Persönlichkeit, ist eine Legende im Verein. Und als er weg war, ja, ist schon ein Vakuum entstanden, definitiv. Und wir haben es letztendlich alle zusammen gemeistert. Es musste auf mehrere Schultern verteilt werden. Aber es ist wirklich schön, dass er wieder da ist.
Wie ist es mit Ihnen? Sie gehen in Ihre vierte Saison als Dynamo-Coach nach der letzten enttäuschenden Spielzeit und dem deutlich vernehmbaren Hinterfragen des Aufsichtsrates. Spüren Sie größeren Druck, stärkere Beobachtung?
Nein, ich erwarte eigentlich, dass ich immer beobachtet werde. Davon gehe ich ja aus. Ja, von allen. Das ist ja auch völlig normal. Ich habe ja auch gesagt, wenn ich mal das letzte Spiel nehme, wo wirklich die erste krasse Reaktion des Publikums dann auch deutlich wahrzunehmen war, dass sie alle gepfiffen haben. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen, weil ich eher weg war, als die pfeifen konnten. Ich war schon in der Kabine, weil ich stinksauer war. Ich konnte es gar nicht richtig greifen, obwohl wir drin geblieben sind. Ich habe mich erstmal verkrochen, musste alles wieder sortieren, musste mich selber sammeln. Deswegen, ich finde, das ist ein normaler Vorgang. Selbst wenn wir Zehnter geworden wären, Achter geworden wären, das ist kein Unterschied. Die Analyse einer Saison, die findet immer statt. Ist natürlich angenehmer, wenn man Fünfter ist anstatt Vierzehnter, das ist auch klar. Und trotzdem muss man auch in so einem Fall immer nach Wegen suchen, sich noch besser zu machen.
Mike, wir leben in einer Zeit, wo nichts so alt ist wie der Erfolg von gestern. Wie wichtig ist es gerade in diesem schnelllebigen Fußballbusiness, Kontinuität auf der Trainerbank zu haben? Jens Hertel ist bei euch jetzt seit mittlerweile 4 Jahren im Amt. In der Zeit hatte der HSV beispielsweise 7 verschiedene Übungsleiter.
Ja, da sieht man ja auch die unterschiedlichen Wege. Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dann auch dieses Vertrauen dem handelnden Personen gegenüber zu bringen, weil ohne Vertrauen kann man keinen Erfolg haben. Und das ist dann in allen Bereichen so. Und gerade halt bei einem Trainer, weil Herr Schulte hat es gesagt, ich finde auch, dass die Trainerposition die schwierigste Position ist, weil du bist der, der den Takt vorgibt, der dann halt auch das System vorgibt, dem die Spieler dann auch folgen. Da kann ein Manager kommen, da kann ein Präsident kommen. Am Ende ist der Trainer immer, spreche jetzt aus Spielersicht, ist der Trainer für dich diese Bezugsperson. So, und wenn der Trainer nicht die Richtung vorgibt, dann kann das Team dementsprechend auch nicht richtig folgen. Ja. Und bei uns war das dann so, dass dann der Jens, der kam dann vor 4 Jahren und hat dann ein völlig neues System implementiert. Da waren die Spieler ein Stück weit überfordert. Das hat zum Anfang gar nicht funktioniert, aber dann hat Mario Kalnick eins gemacht. Er hat ihn nicht unter Druck gesetzt, sondern er hat ihm Vertrauen gegeben. Und er hat gesagt, bevor du gehst, gehen halt 1-2 Spieler, weil wir wollen den Weg mit dir zusammengehen. Wir haben uns informiert, wir wollen diese Weiterentwicklung. Dann hat man sich mit der Mannschaft zusammengesetzt, hat zusammen einen Plan erarbeitet und von da an ging es dann eigentlich aufwärts bis heute. Ja. Aber das war dann das Spiel in Bautzen. Das war eigentlich das Entscheidungsspiel. Da hatte man viele Spiele vorher verloren und hätte man das Spiel dann auch nicht positiv gestaltet, naja, dann hätte es richtig Ärger gegeben, weil jetzt nicht aus dem Verein, sondern aus dem Umfeld. Magdeburg ist auch ein großer Traditionsverein und dementsprechend ist der Druck da auch groß und man hatte sich von Anfang an zum Aufstieg bekannt. Man hat gesagt, wir wollen aufsteigen, wir müssen aufsteigen. Und dann lief das in eine völlig andere Richtung und da war natürlich dann Druck auf dem Kessel. Aber mit diesem Vertrauen haben wir das, glaube ich, oder hat man das dann Schritt für Schritt ganz gut hinbekommen.
Der Erfolg gibt ihm recht. Nichts gegen Budesa Bautzen mit Thorsten Gütschow, aber jetzt spielt man eben am Wochenende gegen den FC St. Pauli und steht in der zweiten Bundesliga. Über Magdeburg sprechen wir später noch ausführlich. Was ist eigentlich mit Union Berlin? Was trauen Sie Ihrem ehemaligen Verein zu nach einer eher doch suboptimalen Saison? Die war ja auch nicht richtig gut, was dort in Köpenick gespielt wurde.
Ich glaube schon, dass die Neuzugänge schon eine gewisse Qualität mitbringen und dass diese Mannschaft ein Stück weit besser geworden ist im Vergleich zur letzten Saison. Die Wahrheit werden wir natürlich in einigen Wochen dann wahrscheinlich schon spüren und sehen. Also mein Tipp ist schon, dass sie mit da oben dran schnuppern.
Widmen wir uns mal Union Berlin in unserer Saisonvorschau.
Union Berlin ist mittlerweile dienstältester Zweitligist und zählte in der letzten Saison zu den großen Enttäuschungen. Das Ziel Bundesliga-Aufstieg wurde als Tabellenachter deutlich verfehlt.
Mehr Heimsiege haben sich die Eisernen vorgenommen, dazu mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld. Der Aufstieg ist diesmal nicht das offizielle Ziel, soll aber dennoch zeitnah in den nächsten Jahren realisiert werden.
Die wichtigste Neuverpflichtung sitzt mit dem Schweizer Urs Fischer auf der Trainerbank. Dazu wurden 6 neue Spieler geholt, ein Stürmer wird noch gesucht.
22.000 Zuschauer passen in die alte Försterei, davon sind 18.400 Stehplätze. Die Vereinshymne Eisern Union gehört zu den stimmungsvollsten der zweiten Liga.
Union startet mit einem Ostduell gegen Aue in die Saison. Anschließend geht es in der Liga gleich nach Köln. Die nächsten Aufgaben heißen St. Pauli und Sandhausen. Im Pokal sind die Berliner bei Carl Zeiss Jena gefordert.
Herr Mutz, Sie waren bis Mai in der Wuhlheide als Sportdirektor tätig, bis zum Saisonende. Was bleibt von 2,5 Jahren bei den Eisernen?
Viele sehr schöne Erlebnisse und wie immer eine tolle Erfahrung. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. 2,5 Jahre ist ja im Fußball keine lange Zeit, aber auch keine kurze. Es gibt deutlich kürzere Engagements in dem Bereich. Ich habe mich eigentlich wohl gefühlt. Es ist natürlich ein bisschen so ähnlich wie beim FC St. Pauli, wo ich ja eine große Zeit meines Lebens verbracht habe. Das hören Sie in Köpenick nicht so gerne, aber es ist dann trotzdem ein bisschen so ähnlich die Situation gewesen. Die letzte Zeit war dann für mich nicht so pfiffig, sodass es dann auch okay war, dass wir die Zusammenarbeit vorzeitig abgebrochen haben. Ich glaube, in der letzten Saison, ja, das sieht so aus, 8. Platz, total enttäuschend, aber wir haben bis zum Frühjahr mit um Aufstieg gespielt. Das wird ganz schnell vergessen, wenn man das so sieht, weil hinterher ja alle in Abstiegsgefahr gewesen sind. Trotzdem war es natürlich eine Enttäuschung. Wir hatten eine Mannschaft, die durchaus hätte aufsteigen können, nicht aufsteigen müssen. Wir haben das verpasst. Sicherlich hat eine große Rolle gespielt der Trainerwechsel im Dezember. Das ist völlig nach hinten losgegangen für den Verein und für alle Beteiligten. Davon haben wir uns kaum erholt, sodass wir, wie gesagt, am Ende dann noch froh waren, Achter zu werden. Aber wenn man sich die Punkte anguckt, einen Punkt mehr, und ich glaube, wir wären Vierter gewesen. Also es war total eng, aber es war trotzdem am Ende natürlich eine Enttäuschung. Ich denke, der Verein, also Union, hat natürlich 3 Spieler verloren. Sind jetzt nicht die schlechtesten gewesen, eher so die besten, muss man leider sagen. Ja, Leistner, Pedersen,
Skripski.
Das tut schon weh. Und dann natürlich die Vereinsikone Steven Skripski, ein super, super Spieler. Und ich hoffe, dass er da bei seinem Wunschverein, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das hier so weiß, aber der Steven ist ja ein totaler Schalker, der wäre da auch zu Fuß hingegangen. Und wenn sie ihm kein Gehalt bezahlt hätten, hätte er das wahrscheinlich auch gemacht. So ein Verrückter ist das, der schläft auch in Bettwäsche. Also das ist natürlich, sind schon Verluste. Dann ist Sebastian Polter noch verletzt, ja, mit seinem Achillessehnenriss. Natürlich haben sie interessante Spieler verpflichtet. Natürlich sind auch Spieler dabei, über die wir natürlich geredet haben. Der Oliver Runert ist ja ein ehemaliger Scout, der als Scout gearbeitet hat. Ich bin gespannt, aber ich traue ihnen auf jeden Fall zu, dass sie oben mit dabei sind.
Das wird sehr, sehr spannend. Zumal es ja bei Union, Heiko, eine ganz andere Herangehensweise gibt als zum Beispiel hier in Dresden. Da wurde alles auf links gedreht. Er ist nicht mehr da. Neuer Sportdirektor, neuer Trainer. Also doch ein bisschen anders die Saisonaufarbeitung zum Beispiel als hier in Dresden.
Ja, auf alle Fälle. Natürlich ist bei Union Berlin der Präsident der starke Mann. Nicht nur bei Union, aber da eben auch. Und
was soll das sein?
Da sind natürlich ein paar Entscheidungen, die dann so gefällt sind, wie beispielsweise der Trainerwechsel, den die Fans jetzt nicht so zwingend nachvollziehen konnten. Ich glaube, Union war Vierter, ne? Als Keller gehen musste. Also das sah ja alles relativ gut aus. Und jetzt ist das natürlich im Prinzip ein Neuanfang. Also die 3 wichtigen Spieler, die Helmut Schulte gerade angesprochen hat, die gilt es natürlich zu ersetzen. Vor allem Steven Skripski, der ja nicht nur Top-Torschütze war, Top-Vorbereiter, sondern ja auch so eine Vereinsikone, Eigengewächs. Ich glaube, mit 7 bei Union angefangen. Also das war ja so eine Identifikationsfigur für Union Berlin, wo ja die Fans ähnlich wie hier in Dresden ein sehr, sehr enges Verhältnis haben zu ihrem Verein. Es wird natürlich viel, meiner Meinung nach, von dem neuen Trainer abhängen. Den kennen wir alle noch nicht so genau. Wir wissen nicht so genau, also Helmut Schulte wahrscheinlich schon, wir nicht so sehr, wie er arbeitet. Das wird sich dann wahrscheinlich zeigen im Verlauf der Saison. Aber wenn er natürlich die Neuzugänge gut einbinden kann, wenn die Heimstärke da sein sollte, das ist für Union ebenso wie für Dresden ja auch sehr, sehr wichtig, dann ist Union auf alle Fälle zuzutrauen, da oben mitzuspielen.
Sie sprechen von Urs Fischer. Schweizer gilt als korrekt. Konsequenz hat in der Schweiz großen Erfolg, unter anderem beim FC Basel. Aber er kennt natürlich diese zweite Bundesliga nicht.
Das ist mal ein Fakt. Ob das ein Nachteil ist oder vielleicht sogar ein Vorteil, dass er halt völlig ohne Vorurteile herangeht, das wird man dann sehen. Aber ich glaube halt schon, dass ein Trainer, der Fußball-Sachverstand mitbringt, der wird sich natürlich im heutigen Zeitalter mit YouTube, im Zeitalter der Laptop-Trainer, wird ja schon die Gegner schon auch ganz gut kennen. Natürlich ist es dann was anderes, wenn du zum ersten Mal nach Aue fährst, zum ersten Mal nach Dresden fährst oder nach Magdeburg. Aber ich denke, wenn er diese fachlichen Voraussetzungen, die ihm ja, oder der fachliche Ruf, der ihm vorauseilt, wenn er den umsetzen kann bei Union Berlin, dann werden die Eisernen wieder eine gute Rolle spielen können.
Ligakenntnis, Trainer, ist nicht von der Hand zu weisen, oder? Also ist doch wichtig, oder sagen Sie, nö, geht auch ohne?
Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, können Sie bitte nochmal fragen.
Ligakenntnis ist doch nicht ganz unwichtig. Also Sie kennen die zweite Bundesliga ja aus dem FF. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Sie sind aktuell der erfahrenste, ich will nicht sagen der älteste Trainer in der zweiten Bundesliga. Der böse Blick, der verfolgt mich heute Nacht. Sie sind der erfahrenste Trainer in der zweiten Bundesliga und kennen die Liga dann wirklich gut.
Ja, aber es geht aber auch ohne. Ich meine, der Herr Malwitz hat es schon gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Der Verein, der besteht ja auch aus einem Team, die Spiele vorbereiten, die Gegner schon zigfach gesehen haben. Die Mannschaften ändern sich auch von Jahr zu Jahr. Jede Mannschaft hat mindestens 7, 8 Neuzugänge. Also da muss man sowieso immer wieder aufs Neue hinschauen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Systeme, die werden sich auch wahrscheinlich ein bisschen ändern. Selbst unser Gegner, die ein total erfolgreiches System letztes Jahr und im vorletzten Jahr gespielt haben, MSV Duisburg, haben jetzt auch die Dreierkette so ein bisschen aufgenommen. Also ich glaube, das spielt keine große Rolle. Aber manchmal hilft Erfahrung natürlich.
Das ist gut zu hören. Ja, Union gibt in dieser Saison nicht den direkten Aufstieg in die Bundesliga als Saisonziel aus. Also das vermeidet man. Man will demnächst aufsteigen. Mike, was traust du den Eisernen zu für die kommende Spielzeit?
Für mich absoluter Top-Favorit auf Platz 3. Also hinter Dynamo. Nein, ernsthaft, Freunde, das haben wir ja alles ein bisschen spaßig. Aber jetzt Union ist für mich in der Tat einer der absoluten Favoriten, weil diese Transfers, die sie getätigt haben, sind hochinteressant. Sie haben viel Erfahrung und Qualität dazu geholt. Andersen vorne im Sturm, über 1,90, hat glaube ich 7 oder 8 Tore gemacht. Also das ist ein Torjäger, den sie da geholt haben. Ja, wenn Polter wieder fit wird, ist das natürlich ein Sturmduo. Da können sich alle Abwehrreihen warm anziehen. Und wenn man dann hinten den Kapitän von Braunschweig, Reichel, dann in der Abwehr Hübner und Schmiedebach, das ist auch so einer, der ein bisschen eklig ist da, gerade im Mittelfeld, total unangenehmer Spieler, kann man immer wieder auch mal in seinen eigenen Reihen gebrauchen. Also und dann haben sie ja auch gute Spiele in ihren Reihen. Ja. Also das ist für mich einer der Top-Favoriten mit.
Man muss den Fans ja auch eine Perspektive irgendwie geben. Also seit 2009 spielt Union Berlin in der zweiten Bundesliga, ist damit der dienstälteste Zweitligist. Und man will natürlich irgendwann mal hoch. Man will das Stadion ausbauen, umbauen. Wie groß ist da ja, die Kluft oder der Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Köpenick?
Also die Kluft sehe ich nicht so groß. Also der Verein ist wirklich gut organisiert. Das kann sicherlich auch Uwe bestätigen. Ein starker Präsident, seit 12, 13 Jahren absolute Ruhe im Verein, die ganze Zeit eine positive Entwicklung. Und dass sich dann mal der Wunsch äußert oder durchbricht, auch mal in der Bundesliga auszuspielen, ja, gegen Bayern München und gegen Borussia Dortmund und Schalke 04 zu spielen, das ist ja das Normalste von der Welt und man geht da ja auch gut mit um. Also es ist ja ein Ziel. Warum soll man sich keine Ziele setzen? Aber es wird dann immer so genommen, die wollen, die müssen aufsteigen. Und wenn man dann die Plätze aus dem Auge verliert, das gilt ja für jeden, ja, dann ist es eine Riesenfrustration. Deswegen muss man ja auch mit dem Setzen von Zielen, ich denke, ihr werdet da verantwortungsvoll auch mit umgehen. Ich merke das ja schon. Da kann man mit Frustration ja produzieren. Was soll der Quatsch? Im Grunde genommen im Fußball werden fast alle Vereine mit 25%, sage ich immer, zu hoher Erwartungshaltung losgeschickt. Und dann wundern sich alle, dass sie total frustriert sind. Was soll der Scheiß? Ja, aber Ziele zu haben und dass Union Berlin, wenn sie 12 Jahre in der zweiten Liga spielen, dass sie da mal aufsteigen wollen, ist das Normalste von der Welt. Und sie werden das auch hinkriegen. Sie werden auch das Stadion ausbauen können. Das ist ein gut organisierter Verein, ein Top-Verein. Da kann ich nur jedem empfehlen, hinzugehen, wenn er die Möglichkeit hat, um da zu spielen und dann auch irgendwann in die Bundesliga aufzusteigen. Berlin kann zwei Bundesligisten verknusen sozusagen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also warum nicht? Aber wenn man zwei Vereine in der Liga hat, wie Köln und HSV, dann wird das natürlich schwierig. Im letzten Jahr wussten alle wussten das, es ist nicht so schwer, weil eben keine geborenen Bundesligisten abgestiegen sind. Und das hat sich ja dann auch gezeigt, ja, dass es möglich gewesen wäre. Schade, dass wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben, sonst hätte das hinhauen können. Und wie gesagt, jetzt Dritter zu werden, ist ja klar, gibt es dann wahrscheinlich irgendwie so ein Rennen zwischen Dynamo und Union. Vielleicht, Herr Leonhard, sind Sie ja dann auch dabei. Ja? Sind Sie auch Dritter hinterher, wenn Sie nicht aufpassen.
Ihr spielt ja gleich am Sonntag bei Union Berlin. Eine reizvolle, aber eine durchaus ambitionierte Aufgabe zum Saisonstart.
Lasst uns erstmal als Underdog wieder in die Liga gehen. Das ist erstmal ganz wichtig. Aber ich freue mich auf solche Spiele, gerade auch Union, weil das macht halt den Reiz des Fußballs aus. Weil unsere Fans und auch unsere aktive Fanszene, diese wunderbaren Fans bereiten wieder auch wieder diese Fahrt nach Union vor mit Choreografie. Dann gibt es eine Biker-Tour mit den Unionern zusammen. Also da hat sich eine echte Fanfreundschaft entwickelt. Und das ist eigentlich das Positive im Fußball, dass man mit Begeisterung solche Spiele verfolgt. Dass man eine volle Hütte da oben hat, ob das Eiserne Union ist oder Wismut Aue, das lebt halt. Und genauso bei Dynamo, das lebt halt, da lebt die Tradition, da leben die Fans. Und wir haben in der Union immer guten Fußball gespielt. Ich freue mich auf das Spiel. Es ist das erste Spiel in der Liga und das wird sicherlich interessant werden.
Dann schauen wir mal auf Ihre Mannschaft, auf den FC Erzgebirge Aue. Wie geht der in die neue Saison in der zweiten Bundesliga?
Emotional, weil erst in der Relegation rettete sich Erzgebirge Aue in der Vorsaison. Drei Bertram-Tore gegen Karlsruhe bedeuteten den Klassenerhalt und damit die 13. Spielzeit in Liga 2.
Der Verein will nicht mehr so leicht ausrechenbar sein, hat sich deshalb taktisch flexibler aufgestellt. Mehr Torgefahr und ein Klassenerhalt ohne Ehrenrunde in der Relegation sind die Ziele.
8 Neuzugänge hat der FC Erzgebirge geholt. Die Braunschweiger Rückkehrer Jan Hochscheid und Steve Breitkreuz sind die prominentesten. Neu auf der Trainerbank ist Daniel Mayer, der zuvor als U19-Trainer in Köln arbeitete.
Das neue Erzgebirgsstadion fasst knapp 16.500 Zuschauer, wurde am Sonntag gegen Schalke offiziell eingeweiht und soll ähnlich wie in der Relegation zur erzgebirgischen Festung werden.
Die Saison startet für Aue in Berlin an der Alten Försterei. Anschließend kommt es gegen den 1. FC Magdeburg gleich zum nächsten Ostduell. Die Auswärtsspiele in Köln und Ingolstadt sind ebenfalls nicht von Pappe. Zwischendrin gibt's das Pokalspiel gegen Mainz.
Helge, weil wir gerade Ihr neues Stadion gesehen haben. Ein Stadion ohne Logen. Das ist relativ ungewöhnlich im modernen Fußball.
Bei uns nicht.
Warum?
Warum? Wir haben uns gedacht, wir haben zwei Bereiche. Das ist der ganz normale Business-Bereich und dann den Bereich der Hauptsponsoren und der Entscheidungsträger, der Gremien. Dann auch der Premium-Sponsoren. Warum brauchst du Logen? Es soll eine Begegnung sein, eine Begegnungsstätte für Geschäftsleute oder für Freunde. In der Logen, da bist du abgekapselt, bringst du eh bloß ihre Freundin mit oder Verwandte. Und wir haben gesagt, in den obersten Bereich, das soll die Stätte der Begegnung sein. Und das kommt hervorragend an. Und die haben auch alle ihren großen Tisch mit Bewirtung. Und das hat sich bei uns ausgezahlt.
Sie haben im Mai...
Ja, die Leute müssen ja reden miteinander. Und nicht in die Loge gehen, rausgucken, rein wieder und nach Hause fahren. Da gibt es keine Kontakte, da gibt's kein Netzwerk. Und wir wollen praktisch diese Netzwerke schmieden. Und das war der Gedanke. Und das hat sich tatsächlich schon sehr, sehr positiv ausgezahlt. Ich kann das nur weiter transportieren, wenn wieder jemand ein Stadion baut.
Sie haben im Mai in diesem neuen Stadion die Relegation geschafft. Das war nichts für schwache Nerven und sicherlich auch nicht rezeptpflichtig. Auch wenn es am Ende dann ein Happy End gegeben hat und auch wenn das dann sicherlich ein emotionales Highlight war, wie Sie aus der Nummer rausgekommen sind. Aber ich glaube, das brauchen Sie nicht nochmal.
Ja, das war für jeden, sagen wir, der dem Verein nahesteht, erstmal Abnutzungskampf. Insbesondere für die Spieler, natürlich für den Trainer vor allen Dingen. Das hast du ja dann auch gemerkt. Für uns alle. Da bist du an die Schmerzgrenze gegangen, auch von der Belastung her. Klar ist das eine Aufgabe, die du bewältigen musst. Aber ich muss auch, weil der Kollege Neuhaus gesagt hat, auch mit Dresden, man hat bis zum Schluss gekämpft. Wir waren 5 Spiele vor Schluss, überleg doch mal, auf dem 8. Platz. Diese Ziehharmonika war nicht weit auseinandergezogen, die war ganz eng. Da haben 10 Mannschaften, haben da noch gezittert. Und Braunschweig hat erst recht nicht dran gedacht. Die wurden ja dann zerlegt durch Ingolstadt und durch Kiel zum Schluss. Und wir waren in Darmstadt, das letzte Spiel, und da hätte es auch Darmstadt erwischen können. Und mit den Fehlentscheidungen dort, das war bitter für uns. Und da haben wir gesagt, wir müssen halt durch, wir müssen in die Relegation rein, obwohl das vom Kopf her unwahrscheinlich schwierig war für unsere Spieler. Und dann haben wir es halt geschafft. Der Differt hat bei uns gesagt, naja, ich habe noch nie in meinem Leben Relegation gespielt, ich freue mich drauf. Das hat er wirklich gesagt. Und das war ein emotionaler Kernsatz, das war reine Psychologie, das war ein Kernsatz, wo wir gesagt haben, jetzt hast du recht und wir haben es geschafft. Und da bin ich äußerst dankbar.
Ja, und ich glaube, selbst hier beim sächsischen Rivalen waren viele nicht unglücklich darüber, dass es in dieser Saison wieder ein sächsisches Derby gibt. Allein schon die Anreise ist ja ein bisschen kürzer nach Aue als in andere Städte.
Ja, einmal das ist aber nicht der Hauptgrund. Ich finde, es sind immer tolle Veranstaltungen, wenn diese beiden Vereine aufeinandertreffen. Ist egal, ob hier oder in Aue. Vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt an das Rückspiel kurz vor Schluss denke, für beide stand so viel auf dem Spiel und da wurde mit einer Fairness miteinander umgegangen. Ja, das ist doch das Schönste, was es gibt, trotz der Brisanz dieser Situation, dass man sich vor dem Spiel vernünftig begrüßen kann, dass man auch mal, ja, ich habe es versucht, normal mit Herrn Leonhard zu reden, ich habe schon die Anspannung gespürt, ist doch klar, aber ich glaube, dass jeder dem anderen das sportliche Überleben in der zweiten Liga auch gewünscht und dafür die Daumen gedrückt hat.
Heiko, Pascal Köpke hat den Verein verlassen. Der Torjäger hat 10 Tore geschossen, 8 Vorlagen gegeben. Er, Helge Leonhard, hat gesagt, bei 11 Freunde, alle Menschen sind ersetzbar. Aber den Köpke zu ersetzen, wird nicht einfach.
Ja, auf alle Fälle. Also Köpke zu ersetzen wird natürlich nicht einfach, aber Sie haben es ja im Prinzip am Ende der Saison schon gezeigt. Ne? Hat Köpke ja auch nicht mehr so getroffen, auch in der Relegation nicht. Und da sind dann andere in die Bresche gesprungen. Köpke natürlich, das war relativ klar. Der wurde ja damals in Karlsruhe ausgemustert, weil er den Anforderungen nicht genügte. Und dann hat er Aue erst zum Klassenerhalt geschossen in der Rückrunde und war dann der Topmann in der letzten Saison beim FC Erzgebirge, dass der irgendwann weggehen wird zu einem größeren Verein in die erste Bundesliga, zu Mikes Ex-Verein, in dem Fall zu Hertha. Die freuen sich natürlich über einen Stürmer wie ihn. Das wird nicht einfach. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, sehr zuversichtlich, was Helge Leonhard da mit seinen Männern, mit seinen Mitstreitern macht in Aue. Ich denke, das sehen die meisten Fans, auch wenn sie keine Auer-Fans sind, sondern Dynamo-Fans, das sehen die meisten Fans objektiv so. Also ich ziehe da absolut den Hut davor. Das ist ja die zweitkleinste Bundesliga-Stadt in Liga 1 und 2 überhaupt und hält sich über Jahre in diesem Konzert der Bundesliga der zweiten Liga mit. Das ist tolle Arbeit, die Aue da macht. Jetzt ist das Stadion fertig. Das war ja auch, als das angefangen wurde, umzubauen, ein Problem. Ne? Da war die alte Heimstärke erstmal weg, wurde lange, lange nicht zu Hause gewonnen in der vorletzten Saison. Und jetzt mit dem neuen Stadion, mit dem neuen Kader, mit dem neuen Trainer, auch da muss man natürlich erstmal abwarten, wie der sich schlagen wird auf seiner ersten Bundesliga-Station. Meine Prognose, Aue, Klassenerhalt ohne Relegation diesmal.
Das wird er gern hören. Dann gehen wir mal die beiden Themen auch gleich an. Köpke-Nachfolger, Sie haben Maximilian Bronischew geholt von Hertha BSC. Was ist mit Florian Krüger? Da habe ich schon Bilder gesehen. Ist das jetzt fix mit Schalke 04? Hat das Telefon schon Zeichen gegeben, dass der Transfer über die Bühne ist? Oder ist der noch nicht fix?
Erstmal zu Köpke nochmal. Also Köpke, das ist eigentlich die Strategie, die wir fahren. Weil Köpke hat sich hervorragend, Pascal Köpke, erstmal ein hervorragender Mensch. Und als Spieler hat er sich hervorragend entwickelt. Als er von der Bank kam, Karlsruhe, er kam in der Halbzeit der dritten Liga und war dann eines der Garanten mit, dass wir hochgegangen sind. Das war wirklich ein Goldgriff, wo wir gesagt haben, okay, danach müssen wir ihn binden. Dann habe ich ihn gekauft von Karlsruhe. Und dann hat er sich noch weiterentwickelt. Und jetzt haben wir einen Zwerder gegeben. Und das ist eigentlich ein Prozess von so einem jungen deutschen Spieler. Diese Strategie verfolgen wir. Wir haben jetzt eingeholt aus Schalke, einen geholt aus Hertha und einen geholt aus Düsseldorf. Das sind alles junge Stürmer. Ich habe gesagt, die Kommandosprache muss deutsch sein. Wir wollen deutsche Spieler entwickeln in den Bundesligen. Und diesen Weg, die sind ja nicht billig, unter uns gesagt. Die sind aber bezahlbar. Weil die zahlen das zurück, weil die Leute haben noch was vor. Und Aue ist eine Adresse dafür geworden. Du kannst nicht nur junge Spieler holen, das werden wir die Trainer sofort sagen. Du brauchst natürlich auch erfahrene Spieler. Aber dieser Konkurrenzkampf mit diesen jungen Spielern, gerade von der ersten Bundesliga, das ist eines der Strategien, die wir in Aue fahren. Und da bin ich jetzt erstmal glücklich, dass wir diese drei geholt haben. Mit Krüger, da muss ich noch mit Christian Heidel das finale Gespräch führen. Das sieht alles gut aus und ist auch geplant. Und dann schauen wir mal, wie wir in das Rennen gehen. Und ich wollte nur hier in der Runde sagen, das ist die Strategie von Aue. Und ich denke, da fahren wir gut.
Passiert noch was? Oder sagen Sie, dann sind Sie vorne so gut aufgestellt, dass Sie sagen, okay, sind wir durch mit den Transferbemühungen für den Sommer?
Ja, da muss ich meinen Kollegen wieder eigentlich das Gleiche sagen. Das Transferfenster ist bis Ende August offen. Wir werden ja sehen, wie du in die Liga reinkommst. Wir werden sehen, auf den Markt werden wir überschüttet von Spielern. Aus dem Balkan, aus Uruguay, aus Brasilien, aus Europa etc. Aber es muss ja passen. Du brauchst ja eine DNA, die Spieler auch annehmen müssen. Du brauchst eine klare Kommandosprache und du brauchst Spieler, das müssen Typen sein. Die müssen Emotionen haben und müssen sagen, ich will hier in dem Verein was erreichen. Und sonst bringt es nichts.
Neu ist auch der Trainer Daniel Mayer. Seitdem Sie Präsident sind, seit dem Herbst 2014, ist es jetzt der sechste Trainer. Sie haben neulich gesagt, man muss jeden Trainerwechsel ganz, ganz differenziert betrachten und sehen. Anders gefragt, glauben Sie, dass Sie mit Daniel Mayer jetzt die langfristige Lösung gefunden haben? Quasi den Hertel von Aue.
Du kannst das im Profifußball jetzt nicht sagen. Du kannst doch nicht in die Zukunft gucken, weil Profifußball und Bundesliga-Fußball ist ein Haifischbecken. Und mit dieser hoch emotionalen und hochkarätigen Liga, die wir haben, stehen die Trainer immer unter Druck und auch die Mannschaft. Und ich sage, da gebe ich Ihnen recht, man muss das sorgfältig, man darf nicht oberflächlich diese Trainergeschichten in Aue betrachten. Weil letzten Endes, das ging los mit Tommy Stippic damals, er hat dann um Freistellung gebeten. Weil er hat es auch vom Körperlichen her dann, nach dem Abstieg in Heidenheim, das war 15, wo ich da ja in dem Jahr 14 Präsident geworden bin, aus der Lage heraus. So, danach kam unser Aufstiegstrainer, Pavel Totschew, ein wunderbarer Trainer, der hat es fertiggebracht, von null mit 18 neuen Spielern haben wir den Aufstieg geschafft. So, und dann kommt in der zweiten Liga dieses Dramaspiel gegen Dynamo Dresden.
1:4.
In Aue. Wo der Kutschke dreimal hochgegangen ist. Ja, so. Aber ich will das mal beleuchten. Und dann hat Pavel Totschew gesagt, Präsident, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Und da habe ich gesagt, Pavel, du bist ein Ehrenmann, ich entbinde dich von deiner Aufgabe. Und dann haben wir und habe ich den Desco Domenico geholt. Und das war ein Goldgriff. So, dann war die Serie wieder zu Ende. Das wie dann, ja. Ja, dann haben wir ihn delegiert zu Schalke, ich sag's mal so. Ja. Wismut Aue hat schon mal einen Trainer delegiert, das war nach Lok Leipzig, den Tomale, aber das war damals ein Parteiauftrag. Das ist die Chronik.
Für Tedesco haben sie aber ja ein bisschen Geld bekommen für Tomale.
Ja, das sag ich. Und wir partizipieren heute noch von dieser Freundschaft, die sie entwickelt hat.
Von Dadurch Tedesco, ist das Öffnerspiel gekommen.
Von Schalke etc. Ja. Das ist eigentlich eine wunderbare, sauber menschliche Beziehung. Damit will ich nur sagen, wir haben die Trainer nicht rausgefeuert, oder ich. Die Trainer sind gegangen, aus irgendwelchen Gründen heraus.
Der Nachfolger von Herrn Tedesco ist dann sicherlich nicht so einfach aus freien Stücken gegangen. Aber lassen Sie uns über Daniel Mayer sprechen.
Von Tedesco? Nee, das war gut, die zwei Spiele. Das können wir mal ausklammern.
Lassen Sie uns über Daniel Mayer sprechen. Der hat Jura studiert, Menschenkenner, gilt selbstbewusst. Wie erleben Sie ihn in den ersten Wochen?
Ja, ich sag mal, äußerst konzentriert. Auch mit dem Funktionsteam, mit dem Trainerteam, ein absolutes Kollektiv, sehr konstruktiv. Wir haben das Team auch noch ein bisschen angereichert. Ich sag mal so, und er ist voll fokussiert auf die Mannschaft, auf Spielsysteme oder auf die Systeme. Und dann ist es natürlich, mal abgesehen von Bodenständigkeit, auch eine Autorität. Ich denke, als Trainer musst du autoritär sein. Du musst dich durchsetzen können, du musst auch unangenehm sein können. Und ich denke, Herr Meier hat genau die richtige Balance. Unabhängig, dass es ein intelligenter Bursche ist. Und ich denke, es ist der Richtige und er wird hoffentlich längere Zeit in Aue bleiben.
Helmut, Aue kennt Überlebenskampf. Was trauen Sie Ihnen zu für die kommende Spielzeit? Ich glaube, es wird wieder eine schwierige Saison, oder? Oder wird es was mit Platz 3?
Nein, wir müssen ja auch ab und zu mal ehrlich sein, ja, was die Erwartungen betrifft. Und wenn man dem Tod von der Schippe gesprungen ist, dann braucht man nicht damit loslaufen, dass man in die Bundesliga aufsteigen will. Das ist auch klar, da sind die auch viel zu vernünftig in Aue und der Leonhard ja sowieso. Für Aue geht es eigentlich immer darum, ja, zu überleben in der zweiten Bundesliga. Das ist einfach so. Und da braucht man nicht loszulaufen und sich irgendwelche Dinge zusammenzuspinnen. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass man sich über jeden Punkt freut, den man holt, ob zu Hause oder auswärts, dann ist das die beste Voraussetzung, um das Ziel dann auch zu schaffen. Und das wird Klassenerhalt sein und ich traue Ihnen auch zu, dass wir es schaffen. Ich hoffe auch, dass Sie mit dem Trainer wieder so viel Glück haben. Wenn das so kommt, ja, dann werden Sie den wahrscheinlich aber trotzdem wieder loswerden. Aber können Sie eine neue Freundschaft mit einem neuen Verein in der Bundesliga aufbauen. Also ich würde es allen wünschen.
Wie ist es denn mit der Erwartungshaltung? Sie haben ja auch immer gesagt, jedes Jahr zweite Bundesliga in Aue ist ein gewonnenes Jahr. Mit welcher Erwartungshaltung gehen Sie an die neue Saison heran?
Nochmal zur Statistik. Ich glaube, wir haben ähnlich so viele Zweitliga-Jahre wie Union.
Genau.
Genau. Und das ist eigentlich auch der Stolz von Aue. Und jetzt, wir haben die Infrastruktur enorm entwickelt. Das war eine Kraft vieler im Erzgebirge. Und wir reden nicht immer nur über Aue, wenn du über Aue sprichst, ist es das Erzgebirge oder das Vogtland und das ganze Umfeld. Man darf nicht immer nur die Stadt sehen. Und das ist das Herausragende, was in Aue entstanden ist. Wir haben ein neues Nachwuchsleistungszentrum gebaut in den letzten 3-4 Jahren. Wir haben ein neues Stadion gebaut. Wir haben eine völlig neue Infrastruktur geschaffen. Damit bist du erstmal wettbewerbsfähig. Das ist erstmal die Grundlage. Wir haben dank auch des Landkreises, der Stadt und des Vereins immer wieder die Kraft gehabt, auch in Steine zu investieren. Auch die Kausalität zwischen ökonomischer Kompetenz und zwischen und sportlicher Kompetenz, die muss ja gewahrt sein. Sonst übernimmst du dich, sonst überhebst du dich, auch bei so einem Stadionbau. Dann hebst du den Finger und sagst, das war's. Das ist bei uns nicht der Fall. Und da schauen wir sehr sorgfältig, meine Kollegen und ich und auch die Gremien, darauf, dass das nicht passiert. Und deshalb, auch wenn wir da Underdog in Aue sind, aber verstecken werden und müssen wir uns nicht. Und wir werden hoffentlich eine gute Saison spielen. Und wenn es notwendig ist, müssen wir halt nachlegen.
Und ihr dürft gleich am zweiten Spieltag euer erstes Zweitliga-Auswärtsspiel ins Erzgebirge. Mike.
Ja, freuen wir uns. Also ist natürlich auch, also ich werde ja oft gefragt, worauf freust du dich am meisten? Ich sage ganz ehrlich, auf die Ostderbys. Weil das sind die Spiele, wo die Emotionen am höchsten schlagen, da kommen alte Erinnerungen hoch. Und ja, Aue ist natürlich, Herr Leonhard hat es ja gesagt, 13 Jahre Zweitligist. Also davor muss man einfach allergrößten Respekt haben und den haben wir sowieso. Und jetzt auch mit dem neuen Stadion, glaube ich, das ist nochmal ein richtiger Push für den Verein, auch für die ganze Region. Da wird eine Euphorie entstehen und die wollen wir natürlich dämpfen am zweiten Tag. Tut mir leid.
Ihr könnt sicherlich aber bei euch in Magdeburg... Wollen Sie noch was sagen, Herr Leon?
Ist ja legitim.
Ja, klar. Ihr könnt sicherlich aktuell die Euphorie bei euch in Magdeburg in Flaschen abfüllen.
Ja, es ist, gut gesagt, es ist für uns was ganz Besonderes, weil alle die hier oben sitzen, die waren jahrelang in der zweiten Liga, Dynamo war sogar in der ersten Liga. Und
mit Helmut Schulte.
Ja, sehr gut. War ich auch als Fan im Stadion, nur zur Info.
Sehr gut.
Ja, als kleines Kind. Aber jetzt wieder zu den anderen Sachen. Also die haben alle eine riesen Erfahrung in dem Bereich. Und wir waren noch nie in der zweiten Liga. Natürlich ist die Euphorie riesig und alle sagen, ja, da gehören wir ja hin. Ja, ist schön, dass das Umfeld diese Euphorie hat und das werden wir auch nicht bremsen. Das wollen wir mit Leistung natürlich auch befeuern. Aber wir waren da noch nicht und deswegen ist da eine ganz gehörige Schippe von Respekt und Bodenständigkeit wichtig. Die legen wir an den Tag, aber trotzdem sind wir natürlich heiß auf diese Liga, wollen uns da beweisen und freuen uns riesig auf diese Riesenaufgabe.
Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg in unserem kleinen Teamcheck.
Nachdem er zuvor zweimal knapp gescheitert war, hat der 1. FC Magdeburg als Drittligameister souverän den Aufstieg geschafft. Die zweite Bundesliga ist für den Verein absolutes Neuland.
Der Neuling will so schnell wie möglich 41 Punkte holen, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Dazu fordert Geschäftsführer Mario Kalnick, geschlossen als Mannschaft aufzutreten.
8 Neuzugänge wechselten im Sommer nach Magdeburg. Bekanntester Name ist der einstige serbische Nationalspieler Alexander Ignojovski, der vom SC Freiburg wechselte.
Magdeburg war in der Vorsaison bestes Heimteam in der dritten Liga, ließ nur eine Niederlage zu. Auf die Heimstärke und die Unterstützung der 25.500 Zuschauer setzt man auch als frisch gebackener Zweitligist.
Das erste Zweitligaspiel seiner Historie bestreitet Magdeburg zu Hause gegen den FC St. Pauli. Danach warten die Aufgaben Aue, Darmstadt und Ingolstadt auf den FCM. Mit dem SV Darmstadt geht es auch im Pokal gegen einen Zweitligisten.
Mike, können Euphorie, Heimstärke und eine eingespielte Mannschaft die Eckpfeiler für den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga sein?
Ja, die sind mit wichtig, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich diese Begleitumstände, die nur durch unsere Leistung dementsprechend dann auch zum Tragen kommen. Wir müssen auf dem Platz dafür sorgen, dass unsere Fans Lust haben, ins Stadion zu kommen, dass sie unsere Eigenschaften vom Verein, dass sie die auf dem Platz wiedersehen. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden wir das auch schaffen. Und das ist ein gutes Beispiel, ist das Spiel gegen Aue vor 2 Jahren. Da haben wir zu Hause 3-0 verloren. Da waren wir so Kopf am Kopf rennen um den Aufstieg. Aber wir haben 3-0 verloren, aber wir haben trotzdem gekämpft, wir haben alles reingeschmissen und unsere Fans standen da, haben uns Köpke, genau, der hat eingenetzt 2-mal, glaube ich, und haben uns trotzdem unterstützt und das wird auch in der kommenden Saison so sein, wenn wir, wie gesagt, unsere Eigenschaften auf den Platz bekommen und das ist das Allerwichtigste.
Die wichtigsten Aufstiegshelden sind geblieben, es wurden Neuzugänge geholt, bei dem einen oder anderen wurde, das ist auch neu in Magdeburg, sogar eine Ablösesumme gezahlt. Ein Spieler soll möglicherweise noch verpflichtet werden. Wartet ihr da erstmal den Saisonstart ab? Kommt jetzt die Aussage, ja, das Transferfenster hat bis zum 31. August geöffnet oder gibt es da schon klare Tendenzen?
Ja, das haben wir schon die ganze Zeit offen kommuniziert. Wir haben noch eine Planstelle offen und da wollen wir natürlich auch jetzt...
Ja, defensiv.
Ja, wir suchen einen erfahrenen Innenverteidiger, aber das ist, den suchen auch viele andere Vereine. Dementsprechend ist das natürlich auch nicht die leichteste Aufgabe und es muss halt auch immer passen, so wie Herr Leonhard gesagt hat. Der Spieler muss sich für uns entscheiden, der muss Lust haben auf unseren Weg und wenn er darauf Lust hat, ist er gern gesehen und dann muss natürlich auch das Finanzielle passen und ich möchte jetzt hier nicht rumweinen, aber es ist nun mal so, dass wir gerade auch finanziell von Tabellenplatz Nummer 18 starten. Wir haben, glaube ich, mit den niedrigsten Etat und dementsprechend sollten wir da auch keine Luftschlösser bauen für unsere Zuschauer, weil realistisch sein, das ist dann auch wichtig und ja, das ist auch unser Weg.
Heiko, wie sieht es mit der mangelnden Zweitliga-Erfahrung aus? Also wenn man den gesamten Kader vom 1. FC Magdeburg, die 25 Spieler zusammennimmt, kommt man zusammen auf 230 Zweitligaspiele. Nehmen wir mal den Sandhausener Markus Karl, der hat allein 252 Zweitligaspiele absolviert. Könnte das ein Manko sein?
Glaube ich eher nicht. Also natürlich, Erfahrung schadet wenig, haben wir vorhin bei der Trainerfrage schon mal besprochen. Aber wir haben ja am Beispiel Erzgebirge Aue gesehen. Ich glaube, das ist jetzt der 4. in Folge, der zu euch kommt, ohne Zweitliga-Erfahrung. Ne? Die Trainer mit Tedesco, glaube ich, angefangen. Und das war im Prinzip eine Erfolgsgeschichte durch und durch mit Tedesco, der jetzt auf Schalke ist, mit dem Klassenerhalt letzte Saison. Also das schadet sicherlich nicht, aber es ist keine zwingende Voraussetzung. Ne? Also wenn eine Mannschaft so durch die dritte Liga marschiert ist, das sehen wir auch in den Pokalwettbewerben seit der Einführung der dritten Liga, der Unterschied zwischen den Spitzenteams in Liga 3 und den Mittelfeldteams in Liga 2 ist nicht mehr so groß, wie das früher vielleicht mal der Fall war. Und ein Spitzenteam in der dritten Liga ist im Pokal, natürlich ist es da nur ein Spiel, also immer ein ebenbürtiger Gegner für einen Zweitligisten. Und ich traue Magdeburg das durchaus zu. Entscheidend wird natürlich sein, die Leistungsträger wurden gehalten, mit Beck natürlich der beste Torschütze. Das ist wichtig. Bestimmt entscheidend zum einen, wie man reinkommt in die Saison. Das ist natürlich ganz klar gegen St. Pauli. Das ist ein großer Name. Ja, da kannst du natürlich mit einem Sieg sofort die Euphorie noch weiter anheizen in der Stadt. Kann natürlich auch, wenn du dir da gleich eine Klatsche einfängst, gibt es natürlich erstmal einen Dämpfer, die schweren Auswärtsaufgaben. Also das ist zum einen sicherlich wichtig, gut in die Saison reinzukommen. Und dann, weiß nicht, wie Mike das sieht, da ist natürlich auch immer so ein Punkt in Magdeburg mit der Erwartungshaltung der Fans. Ne? Es ist ja ein großer Traditionsverein, der einzige Verein, der jemals einen Europacup gewonnen hat aus der DDR. Und die Fans träumen ja, glaube ich, schon wieder so ein bisschen auch von Höherem. Das wird natürlich auch entscheidend sein, ob man da so ein bisschen realistisch bleiben kann.
Ja, aber ich bin keiner, der sagt, das Einbremsen. Also wir müssen ja klar bei uns sein. Wir müssen ja wir im Team, also die handelnden Führungskräfte, natürlich auch die Spieler auf dem Platz, die müssen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und die Fans drumherum, die sollen doch Spaß haben, die sollen sich doch freuen, wenn sie ins Stadion kommen. Die können auch träumen. Natürlich ist Europacup natürlich utopisch, also das wissen wir, glaube ich, auch. Aber trotzdem ist es ja so, ist ja, glaube ich, hier bei allen und auch hier, diese Vergangenheit, diese Erfahrungen, die man da damals gesammelt hat, die werden ja von Opa an Sohn, an Enkel weitergegeben und das spürt man halt gerade, auch gerade bei uns, dass da halt so eine Euphorie ist, da gibt man, das ist einfach Gänsehaut-Feeling, weil die Leute einfach mit einem guten Gefühl ins Stadion kommen und gehen und sicherlich wird das in diesem Jahr schwieriger, die Spiele zu gewinnen, aber nicht unmöglich. Wir haben Respekt, aber wir haben auch Qualitäten, mit denen wir uns nicht verstecken müssen. Wir sind eine Mannschaft, gegen die keiner gerne spielt. Wir sind vielleicht nicht die Mannschaft, die Tiki-Taka-Fußball spielt und hinten raus und dann nochmal Doppelpass, sondern wir sind die Mannschaft, die drauf geht und gegen die es einfach keinen Spaß macht. Ja? Wir sind eine, ich sag mal, und das müssen wir auch bleiben, wir sind eine eklige Mannschaft, gegen die man einfach keinen Spaß entwickeln soll. So, und das ist unsere Hauptaufgabe. Und wenn wir das auf den Platz bekommen, dann werden wir unsere Punkte holen und dann werden wir auch die Liga halten können. Aber das ist harte Arbeit und der werden wir uns aber stellen.
Helmut, wie sehen Sie den ersten FC Magdeburg aufgestellt für die kommende Spielzeit?
Ja, ein Aufsteiger hat immer eine Euphorie, das ist immer gut. Die haben auch Selbstvertrauen, wir haben das alles schon gehört. Der Abstand zwischen der zweiten Liga und der dritten Liga ist nicht mehr so groß, das hat man schon gesehen. Jetzt war es wieder eine Ausnahme, aber in den letzten Jahren haben immer die Zweitligisten, die Drittligisten die Relegation gewonnen. Und man hat auch den letzten Aufsteiger gesehen, also das hilft unwahrscheinlich, besonders in der Hinrunde. Die Mannschaft ist dann auch nicht so bekannt. Man neigt dazu, auch das ein bisschen leichter zu nehmen, die etablierten Vereine. Und das ist eine gute Position für einen Aufsteiger und das wird Magdeburg garantiert für sich nutzen können. Die Rückrunde wird dann normalerweise, aber es ist im Fußball schon normal, aber in der Regel etwas schwieriger, da gibt es weniger Punkte zu holen. Ich glaube, sie werden es auf jeden Fall schaffen, weil das macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Mit dem Trainer, mit dem Mario Kalnick, jetzt hier mit Mike als junger Bursche und die Mannschaft die macht auf mich einen stabilen Eindruck und die werden auch Rückschläge. Und wenn es im ersten Spiel irgendwie schief geht, dann ist noch lange nichts verloren. Ne? Es geht nicht um, ein schöner Start ist zwar schön, sage ich immer, aber der Start ist nicht entscheidend, die Landung ist entscheidend.
Ah, das stimmt. Ah, da steckt sogar ein bisschen Philosophie dahinter. Trainer, wie sehen Sie es mit dem ersten FC Magdeburg? In den letzten Jahren konnte ja immer mindestens ein Aufsteiger für Furore sorgen. Vor 2 Jahren waren Sie es mit Dynamo, Platz 5 der letzten Saison. Auf jeden Fall Kiel, die anderen beiden auch. Kiel Dritter geworden. Trauen Sie Ähnliches dem ersten FC Magdeburg zu?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Würde ja bedeuten Platz 3, aber der ist ja schon besetzt. Geht ja nicht. Nein, es ist so, wie Mike gesagt hat. Sie haben ihre Stärken. Wenn sie die auf den Platz bringen, dann wird es für jede Mannschaft schwer. Und die Atmosphäre ist schon richtig prickelnd. Da brodelt wirklich das ganze Stadion. Ich habe jetzt einmal in Magdeburg gespielt. Ich habe es vorhin schon gesagt, habe eine gute Erinnerung dran. Aber ich weiß schon, dass man da auch wirklich alles raushauen muss, um da was mitzunehmen.
Weil Sie es gerade gesagt haben, wir freuen uns natürlich auf eine tolle Saison mit 12 geilen Ostduellen. Cool wäre es natürlich, wenn bei allen Heim- oder bei allen Ostduellen Heim- und Auswärtsfans mit dabei sein können. Wir wissen natürlich, dass der April 2016 hier viele offene Narben hinterlassen hat und deshalb wäre es im Interesse aller ganz, ganz wichtig, dass man für den Oktober eine gute Lösung findet. Wäre schön. Wie ist es bei euch mit der Zielsetzung? Klassenerhalt oder ist mehr drin?
Na, wir wollen so schnell wie möglich die 41 Punkte holen, die dann eigentlich auch für diesen Klassenerhalt stehen, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Und das ist unser Saisonziel. Damit gehen wir ins Rennen. Da steht auch die Mannschaft dahinter. Das ist absolut richtig, was Herr Neuhaus gesagt hat. Das ist verdammt wichtig auch, dass natürlich auch die Mannschaft das auch mitträgt. Und das ist unser Ziel und werden wir alles reinhauen.
Also wir sind gespannt auf die Saison und freuen uns, wie gesagt, auf diese vielen Ostduelle, auf diese vielen Ostderbys, die uns da ins Haus stehen. Helge, Stichwort Aufstiegskampf. Wir haben heute schon so viel gehört. Köln, Hamburg, nimmt man die Wettquoten zu Rate, dann kommen eigentlich wirklich nur diese beiden Teams in Frage. Unterstützt wird die ganze These dann auch noch durch den Marktwert beider Teams, durch die Fernsehgelder, da bekommen auch beide das meiste Geld. Bedeutet im Umkehrschluss, es müsste schon viel daneben laufen, wenn beide den Aufstieg nicht schaffen. Oder?
Ja, aber ich bin trotzdem vorsichtig. Man kann natürlich diese beiden großen Traditionsvereine nicht vergleichen mit vorigen Jahr, wo Darmstadt und Ingolstadt drunter ist. Aber wenn du überlegst, dass Darmstadt und Ingolstadt voriges Jahr auch um den Abstieg teilweise gespielt hat, ist das ein Tatbestand, die kam auch aus der ersten Liga. Ich gebe Ihnen recht. Die zwei Vereine müssten es schaffen, sollten es auch schaffen, aber ich lege keine Hand ins Feuer, weil es gibt immer auch noch so einen Underdog da drin oder so einen, der kann auch vorne mitspielen. Ihr habt gerade Union Berlin genannt, ihr habt Dresden genannt.
Das haben Sie genannt?
Nein. Es gibt noch weitere, die gar nicht auf der Rolle stehen. Es gibt auch noch Ingolstadt, es gibt auch noch Darmstadt. Also man darf diese Truppenteile nicht unterschätzen, weil die kennen auch diese Mannschaften, diese Hamburger und diese Kölner müssen erstmal die zweite Liga annehmen. Das ist auch nicht so einfach.
Speziell beim HSV, der die Liga noch gar nicht kennt.
Ja, ist klar, auch die Spieler müssen sie annehmen, weil die dürfen da nicht arrogant reingehen oder sagen, okay, wir putzen die weg, weil die zweite Liga, das ist schon eine Liga, das ist eines der besten zweiten Ligen der Welt, nach meiner Ansicht. Und deshalb wollen viele Spieler in diese zweite Liga. Und deshalb ist die so attraktiv. Und ich lege da keine Hand ins Feuer, dass die schon gesetzt sind. Weil je mehr die schon gesetzt werden von allen, dann kann es auch schief gehen.
Beide Teams, Heiko, starten aber auf jeden Fall mit einer ungemeinen, fast schon beängstigenden Euphorie im Umfeld. Ungewöhnlich für einen Absteiger. Öffnungsspiel beim HSV, ausverkauft. Beide haben jeweils 25.000 Dauerkarten verkauft. Wie gesagt, ungewöhnlich nach einem Abstieg.
Na, wir haben sowas mit Hertha BSC zweimal sogar erlebt. Da war das kurioserweise auch so, dass der Abstieg von Hertha damals der erste auch zu so einer Euphorie geführt hat. Die haben dann so einen Schulterschluss neu versucht mit den Fans schon von der Eröffnungsveranstaltung der Saison an. Haben dann so viele Aktionen gemacht mit verbilligten Karten für Schulkinder und so. Da hast du mal, entsinne mich an ein Spiel gegen Paderborn. Da waren da 65.000 Zuschauer im Olympiastadion bei Hertha gegen Paderborn. Hatten die Paderborner noch nie erlebt irgendwie. Das ist natürlich so, also was Helge gerade gesagt hat, wenn der HSV und Köln, also sowohl im Umfeld des Vereins als auch die Spieler, wenn die diese zweite Liga annehmen, wenn die diesen Kampf annehmen, dann sollte normalerweise kein Weg an denen vorbeiführen. Die sind natürlich von dem gesamten Umfeld, von den finanziellen Möglichkeiten, von den Städten, beides Millionenstädte, von den Stadien her, von der Kapazität her, sind die natürlich den anderen deutlich überlegen. Also meiner Meinung nach müsste einer von den beiden schon gravierende Fehler machen, dass da am Ende was schiefgehen sollte, aber natürlich, Garantie ist das natürlich nicht für einen Aufstieg.
Wir haben unsere Zuschauer gefragt, wer denn ihr Top-Favorit ist. Da kam auch der erste FC Köln, wurde da als erstes genannt. Die haben 7 neue geholt, haben dazu viele Säulen halten können, auch ungewöhnlich, mit Horn, mit Hector, mit Risse. Also kann man Mike, davon sprechen, dass Köln das Masterding ist?
Ja, sicherlich, aber man darf eins nicht vergessen, es ist auch ein brutaler Druck, also für beide Mannschaften extrem. Weil wir alle reden darüber, die Quoten stehen nahezu fast bei 90% oder noch mehr. Das ist halt extrem. Also dieser Druck auch in den Städten, das sind ja alles, die haben ja 6-7 Tageszeitungen und da kommt natürlich richtig dann Feuer unterm Dach, wenn es dann mal dann nicht läuft. Wenn du schon alleine oder wenn du 2 Spiele nicht gewinnst, dann wird alles in Frage gestellt. Dann haben sie 2 Trainer, die, naja, auch noch relativ unerfahren sind mit diesen Top-Mannschaften. Ja, da ist auch diese Erfahrung, auch dieser Erfahrungsschatz ist nicht riesig. Also dementsprechend muss man dann sehen, wie sie dann mit diesen Drucksituationen umgehen. Und das sind die Top-Favoriten, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Also das steht auch fest.
Herr, Sie wollten noch...
Ja, gerade bei Köln, gerade weil unser Trainer ja auch aus Köln kommt und ich kenne auch den Herrn Rutenbeck auch sehr gut, den ich sehr schätze, da ja auch in der Riemstrainer, dann war zum Schluss. Das beste Zeichen ist, dass die Region und die Fans erstmal zum Club halten, auch wenn du absteigst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass auch wichtige Spieler geblieben sind. Das ist erstmal das wichtigste Zeichen. Natürlich, wenn wir davon ausgehen, ob wir das sind oder Dynamo oder Magdeburg, gib uns 20 Millionen mehr. Dann haben wir andere Spielräume auch von der Qualität des Kaders. Weil du darfst die Fernsehgelder und die Budgets nicht außer Acht lassen. Das ist ganz wichtig. Also, und das Geld schießt nicht alleine durch, aber Geld ist eine Grundlage, um einen Profikader zu stabilisieren und auch Qualität zuzuführen. Und wir müssen andere Modelle fahren als diese Vereine. Wir müssen diese Modelle fahren, also ich rede wieder von meinem Club, das, was ich gesagt habe. Das, sonst übernimmst du dich und sonst stürzt du ab. Und natürlich ist der Anspruch auch in Köln sehr hoch. Und natürlich auch in Hamburg, ist ja völlig klar. Und da steht ja auch Potenzial dahinter. Und wir brauchen uns nichts vorzumachen, gerade solche Vereine, wenn die es nicht wieder schaffen, dann stimmt irgendwas nicht. Aber in der Führung. Nur in der Führung dann.
Ja, beim HSV war es so, der hat jahrelang gebettelt eigentlich um den Abstieg. Jetzt nach 55 Jahren zum ersten Mal zweite Liga. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann wird es wohl so sein, dass jeder Gegner, der gegen den HSV spielt, damit das Spiel des Jahres ausruft, Helmut.
Das wird so sein.
Und was trauen Sie dem HSV dazu, trotzdem das zu schaffen, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu realisieren, also sofort zurückzukehren? Kennen sich ja beim Ortsrivalen sehr, sehr gut aus und kennen da natürlich damit auch den HSV sehr gut.
Ja genau, das letzte Spiel, was ich in Funktion gegen HSV gemacht habe, haben wir mit dem FC St. Pauli 1-0 da gewonnen. Also, die können gar nichts, HSV. Die werden aber trotzdem wieder aufsteigen. Ja? Und das ist einfach so. Ja? Wir haben es ja schon festgestellt, das Geld spielt eine Rolle. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir würden uns das zwar alles gerne anders wünschen, ja? Dass alle Vereine einigermaßen gleich ausgerüstet wären. Aber wenn man das Fernsehgeld so verteilt, wie wir es verteilen, dann wird es weiterhin so eine Ungleichheit geben. Dann wird es Vereine geben, die deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld haben als andere, daher deutlich, deutlich bessere Spieler haben und in der Regel dann auch häufiger gewinnen. Das ist einfach so. Ich bedauere das sehr. Ja, der Heribert Bruchhagen hat es mal zusammengefasst und hat gesagt, es wäre vielleicht besser, man würde das Fernsehgeld wie früher, ist noch nicht so lange her, ja, gleich verteilen, haben alle den gleichen Anteil bekommen. Ja, warum soll das nicht so sein? Das würde bedeuten, es gibt eine viel, viel größere Durchmischung. Allerdings ist die Planbarkeit für die großen Vereine dann nicht mehr so gut. Deswegen werden sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Allerdings muss man gucken, dass der Wettbewerb interessant bleibt. Interessant bleibt er nur. Ich rede hier wie so ein Pastor, der einen Vortrag hält. Aber wenn vorher klar ist, wer gewinnt, ja, dann werden sich nicht mehr so viele Menschen dafür interessieren. Das ist hundertprozentig so. Und noch ist es so, dass es einen Wettbewerb gibt. Ja. Gerade in der zweiten Liga ist er sehr, sehr interessant. Ja. Trotzdem werden wir sehen, dass immer die Mannschaften oben stehen, die einfach unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung haben. Und wenn man da was dran ändern will, dann muss man das Fernsehgeld gleichmäßiger verteilen. Dann wird es unwahrscheinlicher. Und dann kann ein kleiner Verein auch mal wieder durchkommen nach oben. Aber das haben wir jetzt abgeschafft.
Es ist noch schlimmer geworden. Ich weiß nicht, ob einige das wissen. Dieser Fallschirm, so wird das ja genannt, wenn man aus der Bundesliga absteigt, die kriegen noch so viel Geld mit in der ersten Saison, dass es fast unmöglich ist, dass man nicht direkt wieder aufsteigt. Bedeutet aber dann natürlich für Vereine wie Dynamo Dresden, Aue, in Zukunft vielleicht auch Magdeburg und Union Berlin, dass es fast unmöglich ist, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, finde ich.
Ja, die wahre Worte am Dienstagabend, aber ich glaube, die Gleichverteilung der Fernsehgelder, da werden Sie Einspruch aus München, Dortmund oder Gelsenkirchen erhalten. Wir haben mal die Dynamo-Spieler nach ihren Geheimfavoriten gefragt, denn letztes Jahr lag Marco Hartmann, genau richtig, der hatte nämlich vor der Saison Holstein Kiel genannt und lag damit richtig, weil die sind am Ende dann immerhin Dritter geworden. Und dieses Jahr?
Ich denke, dass Ingolstadt sich brutal verstärkt hat. Ich weiß nicht, ob sie ein Geheimfavorit sind, weil sie ja letztes Jahr auch Favorit waren auf dem Aufstieg. Und mit dem Kader, wenn sie das abrufen, was sie drauf haben, können sie auch mitspielen.
Geheimfavorit sicherlich Dynamo Dresden. Also auch wenn es heute nicht so aussah am Ende, aber ich denke schon, wir haben jetzt noch eine Woche. Und dann werden wir nochmal einen Schritt machen, auch was Kondition angeht. Und denke nicht, dass wir bereit sein werden.
Nein, für mich gibt es keinen Geheimfavoriten. Ich glaube, Hamburg und Köln sind so die besten zwei Mannschaften in der Liga. Die haben einen großen Namen, aber da weiß man auch nicht immer, ob die auch diese Leistung abrufen können.
Trainer, haben Sie einen Geheimfavorit?
Ja, Geheimfavorit ist gar nicht so geheim, finde ich. Also es gibt wirklich richtig gute Mannschaften. Ich zähle den VfL Bochum, Ingolstadt, Darmstadt definitiv dazu. Dann haben wir Union, haben wir gerade schon gehabt. Vielleicht eine Überraschungsmannschaft. So, da muss schon gucken, dass du unter die ersten 10 kommst. Ja, dann wird es ja schon eng. Also sind viele, viele gute Mannschaften dabei dieses Jahr wieder.
Was ist mit St. Pauli? Zu keinem Club in der zweiten Liga ist Ihre Beziehung so eng wie zum FC St. Pauli. Sie waren dreimal dort bei diesem Verein, beim Kiez-Club, haben auch ein Buch geschrieben, drei St. Pauli-Leben. Was trauen Sie denn den Kiez-Kickern für die kommende Spielzeit zu?
Boah, das ist für mich jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie mal wieder aufsteigen, klar. Aber allerdings sieht es im Moment nicht so aus. Sie haben große Probleme, das Spiel zu machen. Ja, sie sind eine Mannschaft, die eher so aus der Defensive über Umschaltfußball kommt. Das ist natürlich am Millerntor schwierig. Da erwarten die Zuschauer, dass man nach vorne spielt. Und wenn man das nicht richtig gut kann, dann hat man ein Problem. Das hat die letzte Saison gezeigt. Die hatten ja ähnliche Probleme, ihre Spiele zu Hause zu gewinnen wie Dynamo. Wenn sie da nichts dran geändert kriegen, dann werden sie irgendwo ja auf dem einstelligen Tabellenplatz, aber nicht im ersten Drittel landen. Das denke ich. Also leider keine so günstige Prognose. Dritter Platz wäre natürlich schön, aber wie gesagt, der ist ja total belegt. Der ist ja überbevölkert, der dritte Platz. Also kommen die St. Paulianer nicht mehr für in Frage. Ja, aber die ganze Stadt, Hamburg, das ist ja auch eine tolle Stadt, genauso wie Dresden. Die fiebert natürlich auf dieses Derby. In Wien würde man sagen Derby. In Wien heißt das Derby Derby.
Kennt sich ja auch gut aus.
Ja, das habe ich schon auch schon miterlebt, auch schon gewonnen und verloren. Und genauso wie in Hamburg, ich habe die Derbys zwischen St. Pauli und HSV erlebt, allerdings in der ersten Liga. Und jetzt dürfen sie mal in der zweiten Liga gegeneinander spielen. Ich hoffe, dass es alles ruhig bleibt. Aber das elektrisiert natürlich die Stadt und ich glaube auch ganz Deutschland, wenn St. Pauli gegen HSV in der zweiten Bundesliga spielt. Genauso wie die Ostduelle natürlich hier, das ist ganz klar. Aber eine ganz positive Prognose sehe ich im Moment nicht.
Für wen wird es denn eng in dieser Spielzeit? Also viele sagen, die Aufsteiger der letzten Saison, Regensburg, Duisburg, da ist fraglich, ob die genauso eine gute Spielzeit spielen können. Und viele sagen auch, naja, ob Kiel erneut so auftrumpfen kann, nach dem, was die im Sommer für einen Aderlass gehabt haben.
Ja, das ist der Fluch der guten Tat, ja. Nenne ich das. Wenn man wirklich gut performt, und das haben beide Mannschaften gemacht, Regensburg und Kiel, dann reißen sie einem die Spieler weg. Ja, das ist also, das kann man nicht verhindern. Dann kommen die großen Clubs, die Bundesligisten oder die besser ausgestatteten Zweitligisten und reißen auch nicht die schlechtesten oder die mittelmäßigen, sondern immer nur die besten Spieler da weg. Und damit werden die zu tun haben, natürlich. Und deswegen werden das in dieser Saison auch schwer kriegen. Aber so eine Prognose zu machen, wer jetzt das nicht schafft, Das schenke ich mir.
Kann ich gut verstehen. Aber bei Kiel ist es schon wirklich nachdrücklich. Trainer verloren, Sportdirektor weg, verloren. Zichos, Drexler und Duxch sind nicht mehr mit dabei. Also ich würde mich fast festlegen, Dritter wären die in dieser Spielzeit nicht. Dritter
sowieso nicht, nee. Wird der Dynamo, haben wir ja schon gesagt. Aber du hast natürlich die Frage ja selber schon beantwortet. Also Kiel, Regensburg sind für mich auch zwei Top-Favoriten auf den Abstieg. Ich glaube, Duisburg wird wahrscheinlich mit da unten spielen. Fürth weiß man nicht genau, aber sowas in der Art. Ich glaube, dass die beiden Aufsteiger, also Magdeburg und Paderborn, dass die den Klassenerhalt schaffen werden direkt. Und dass andere also da unter dem Strich beziehungsweise die letzten drei Plätze belegen werden. Also Kiel, Regensburg, Duisburg, sowas vielleicht. Aber es ist natürlich vor der Saison schwer zu sagen. Es ist einfach nur mal so ein Tendenztipp.
Mike freut sich gerade. Er gibt dann sicherlich nachher noch einen aus. Vor so einer Saison gibt es auch immer was Neues. Neu in dieser Saison ist zum Beispiel, dass sie technische Hilfsmittel benutzen können. Die elektronische Kommunikation wie Headset ist jetzt erlaubt. Haben wir ja teilweise auch schon während der WM gesehen. Werden Sie davon Gebrauch machen?
Wenn wir es technisch alles auf die Reihe kriegen, na klar, wir wollen es eigentlich gegen Essen wieder schon ausprobieren. Einfach um zu sehen. Ich glaube, dass da schon auch ein bisschen Erfahrung notwendig ist, um es optimal dann auch umzusetzen. Ich werde mich definitiv nicht mit dem Tablet dann ans an den Spielfeld dran setzen. Du brauchst natürlich auch Personal dazu und die Technik muss funktionieren. Ich weiß nicht, ob die ganze Idee schon so richtig ausgereift ist. Also die Stadien müssen erstmal so ausgerüstet werden. Das ist schon auch eine Menge Arbeit, auch für die Techniker. Die waren jetzt auch die ganze Zeit immer bei uns im Stadion beschäftigt. Wenn wir es einigermaßen hinkriegen, wenn es Vorteile bietet, werden wir es definitiv ausnutzen.
Was versprechen Sie sich davon? Weil man von oben sicherlich auch einen besseren Blick hat auf das ganze Spielgeschehen.
Ja, natürlich. Von unten siehst du so gut wie gar nichts. Du musst wirklich fast vorher alles machen, vor dem Spiel deine Arbeit erledigen. Und wenn was auf dem Spielfeld anders kommt, brauchst du einen guten Kapitän oder einen Führungsspieler, mit dem du Kontakt aufnehmen kannst. Aber so richtig alles einordnen und alles sehen, was sich auf dem gesamten Platz abspielt. Also ich schaff's nicht. Also wenn ich oben sitze, ist es deutlich einfacher.
Und der Videobeweis wird in der kommenden Saison dann offline getestet. Das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Das heißt erstmal noch ohne Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Ab wann die Technik dann online eingesetzt wird, das ist noch offen. Also als wann es dann genauso läuft wie in der Bundesliga. Befürworten Sie, Helge, grundsätzlich diese Geschichte mit dem Videobeweis?
Ja, natürlich. Es wird in der ersten Liga auch praktiziert. Also sicherlich ist das, man darf sich übertreiben, das ist meine persönliche Meinung.
Also ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft?
Ja, das habe ich ganz gut gefunden, ja. Das war okay.
Mike, aber bei der Weltmeisterschaft war es ja so, da hat die emotionale Komponente nicht so den großen Wert gespielt. Also ich sag mal, den Menschen hier ist es sicherlich egal, ob jetzt Panama oder Nigeria einen Elfmeter zugesprochen bekommt, aber die Diskussion wird eine ganz andere und emotionalere, wenn es um Magdeburg oder Dynamo geht.
Sicherlich. Und solche Spieler, ja, wie ich dann auch war, werden wahrscheinlich mehr Probleme bekommen, weil sie natürlich öfter ertappt werden.
Wie viele Elfmeter hat es denn noch gegeben, also wenn es den Videobeweis...
Doof. Okay. Ja, da wollen wir nicht anfangen. Nee, aber so ein bisschen Emotionen geht dadurch vielleicht verloren, aber wir haben es ja letztes Jahr an dem Beispiel Aue gesehen. Ich glaube, da wäre es natürlich sehr hilfreich gewesen, weil was da dann im letzten Spiel passiert ist, das war natürlich einfach Wahnsinn. Also drei so klare Fehlentscheidungen dann einfach, und dass man dann dadurch schon fast noch absteigt, das war ja echt fast tragisch, und dementsprechend ist das schon hilfreich, weil es ja auch immer mehr geht. Der Mitteleinsatz wird immer größer, dementsprechend ist es, glaube ich, auch an der Zeit, dass man dann das auch mit dann auch nutzt.
Dann kurze Schlussrunde hier bei uns. Euer erstes Zweitligaspiel, wir haben es schon jetzt mehrfach gesagt, gegen einen Kultclub der zweiten Bundesliga, gegen St. Pauli, dann noch zu Hause, besser geht nicht.
Ja, super. Ausverkauftes Haus, jetzt schon seit mehreren Wochen, und dementsprechend freuen wir uns einfach drauf, und es kann jetzt auch endlich losgehen, weil man hängt ja, ich glaube, wir alle hängen so ein bisschen in der Luft, keiner weiß so richtig, wo er steht, und jetzt wird es Zeit, dass wir ins Stadion dürfen, dass wir da unsere Jungs dann spielen sehen und dass wir dann unsere Spiele auch gewinnen.
Helge, bei Ihnen, wie gesagt, das Ostduell am Sonntag in Berlin bei dem relativ ambitionierten Auftaktprogramm. Wäre es schon ganz gut, dort was aus der Wohlheide mitzunehmen?
Ja, klar. Wir haben ja dann auch Magdeburg und dann hast du wieder die Auswärtsspiele. Wir werden sehen. Ich denke schon, dass wir das selbstbewusst hinfahren werden und ich hoffe, dass wir erfolgreich sind.
Und auf der Gegenseite bei Union wäre es für die handelnden Personen, auch für die neuen handelnden Personen, sicherlich auch etwas beruhigender, dann mit einem Erfolgserlebnis zu starten am Sonntag. Bringt ja wieder erstmal ein bisschen Ruhe rein. Aber wir haben ja gelernt, der Start ist nicht entscheidend.
Genau.
Und hier gibt es zum Saisonstart ein Déjà-vu. Wieder gegen Duisburg, wieder ein Heimspiel. Vielleicht gleiches Ergebnis. Hoffentlich kein Schwerverletzten wie in der Vorsaison. Erste Montagabendspiel der Saison. Alles schaut auf Dresden am kommenden Montag. Auch schön.
Ja, Ergebnis nehme ich auch, würde ich sofort wieder nehmen. Der letztjährige Sieg ist natürlich keine Garantie für dieses Jahr. Es wird nach wie vor wieder ein schweres Spiel werden. Ich glaube, dass sich beide Mannschaften richtig gut kennen. Wir wollen natürlich, und das ist ja auch eins unserer Saisonziele, ein kleines bisschen verrate ich schon, aber habe ich schon mehrfach gesagt, wir wollen unsere Heimbilanz aufbessern.
Schlechter geht's ja auch fast gar nicht.
Jetzt mal vorsichtig hier.
Der traut sich was. Und Sie, Heiko, holen wir in der kommenden Saison bei Sky wieder häufig beim Fußball hier im Osten, aber natürlich auch beim Handball.
Ja, genau. Handball, Bundesliga, Handball, Champions League und natürlich zweite Liga, erste Liga, zweite Liga, alle Spiele exklusiv bei uns. Freue ich mich natürlich ebenso wie die Herren hier in der Runde, besonders auf die Ostderbys. Das sind natürlich immer tolle Geschichten. Magdeburg, Dresden jetzt zum ersten Mal in der zweiten Liga. Damit ist man ja groß geworden als Fußballfan im Osten. Also das ist schon toll. Und Hamburger Derby natürlich auch für uns Ossis auch schön.
Also, was haben wir gelernt? Hamburg und Köln steigen wahrscheinlich auf um den dritten Platz. Nie war das Rennen um den dritten Platz so spannend. Gibt's ein heißes Rennen mit einigen spannenden Vereinen. Ich danke an eine wunderbare Runde. Das hat großen Spaß gemacht. Quasi hier so ein Fußballgipfel im Osten. Ich glaube, wir haben Hunger bekommen auf eine tolle, auf eine heiße Saison in Liga 2. Ich darf mich bei Ihnen im Schillergarten ganz, ganz herzlich bedanken, bei allen Zusehern und Zuhörern und natürlich an ein tolles 1953-Team, was hinter den Kameras wirklich toll gearbeitet hat. Im Herbst sind wir zurück mit dem nächsten Talk. Bis. Dankeschön. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, uns allen natürlich einen tollen Saisonstart. Und in 71 Stunden dreht er wieder, der Ball in Liga 2. Bis dahin.